Also bis heute nicht so richtig auf die Idee kam, dass ich das, habe ich das gemacht. Und dann auch wiederum aus der völlig kalten, habe ich irgendwann mein erstes Buch geschrieben. Nicht aus dem Marketing. Wäre es nicht cool, wenn es eine Story gäbe, wo das und das und das passiert. Und die gab es in meiner Reichweite in dem Moment nicht. Und dann habe ich einen Menschen getroffen, der das zwar eher abfällig gemeint hat, weil er meinte, so, wenn ich was lesen will, dann schreibe ich selbst. Und da dachte ich mir, ist aber eigentlich eine gute Idee, wenn man das mal ein bisschen auf den Kopf stellt und sagt, ja, stimmt. Und das war der Antrieb.
Und damit willkommen zur Folge 179 von Happy Bootstrapping. Im Teaser hast du den Alex Pohl gehört und der hat über 3 Millionen verkaufte Bücher in seinem Amazon-Account sozusagen liegen, denn er hat diverse Pseudonyme. Ich glaube, das bekannteste ist Oliver Moroz, darüber habe ich ihn auch kennengelernt. Und die Krimi-Reihe Edel und Stein, das spielt in Berlin, da sprechen wir auch gleich ausführlich drüber. Dann gibt's noch Else Frei, Rita Hansen und Ina Straubing, und ich glaube, ich habe jetzt alle. Genau, und das war eine super interessante Geschichte. Wie schreibt man eigentlich so schnell Bücher, nämlich in 4 Wochen? Jetzt am 1. Juli nehme ich das Intro auf, am 2. hörst du die Folge vielleicht. Und da kam jetzt, ich glaube, Band 19 Gegenspur von Oliver Moroz raus. Und ich glaube, das letzte ist, glaube ich, mal 4 oder 6 Wochen her. Also ist schon total abgefahren. Wie schnell schafft man das, sowas zu schreiben und das ganz ohne KI? Darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Er hat auch ein Newsletter aufgebaut, über 30.000 Abonnenten als Autor. Und warum passt das in den Podcast? Naja, weil er mit diesen Pseudonymen, mit Risikostreuung eigentlich agiert wie ein Unternehmer. Und da sprechen wir auch drüber. Hat er das zuerst sich ausgemalt oder kam das erst dann im Laufe der Reise? Auch sprechen wir darüber, wie viele Bücher verkauft man eigentlich über Kindle, Kindle Unlimited und wie viel wird noch als gedrucktes Buch gekauft. Eigentlich eine super interessante Folge, ist deswegen auch ein bisschen länger und man merkt ein bisschen, ich habe den einen oder anderen Fan-Moment. Aber würde mich total freuen, wenn du mir Feedback zur Folge schickst. So häufig habe ich ja nicht Autoren. Einfach eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Da kannst du auch gern kurz schreiben, wenn du Vorschläge für neue Gäste hast. So, und jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Alex und mir. Ganz viel Spaß. Hallo Alex und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, wie geht's?
Ja, ich bin sehr gespannt. Du bist ja Else Frei, du bist Oliver Moroz und du bist zumindest die eine Hälfte davon. Du bist Rita Hansen, Ina Straubing und du bist Alex Pohl. Das habe ich jetzt alle richtig. Und wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, was antwortest du dann?
Du hast alle richtig, du hast aber nicht alle erwischt.
Oh.
Das ist Absicht. Nicht alle sind offen. Ich habe noch ein paar geschlossene Pseudonyme. Was ich mache, ist, ich bin Schriftsteller. Daher die Pseudonyme.
Ja. Ja, mit ein paar Pseudonymen. Also, ich habe dich auf jeden Fall über Oliver Moroz kennengelernt. Ich glaube, das ist auch deine größte Buchreihe. Da werden wir später auch noch drüber sprechen, was das genau bedeutet. Oliver Moroz schreibt zusammen mit einem Co-Autor oder Autorin, das weiß man nicht genau, Krimi-Reihe von einem Ermittlerduo in Berlin namens Edel und Stein. Und damit hast du mich auf jeden Fall bekommen. Und es gibt, glaube ich, aktuell dann über 20 Bücher, glaube ich, aktuell, oder?
Band 20 kommt am 1.7. Okay. Und 21 ist in Arbeit. Und ich muss leider ganz kurz korrigieren. Das kannst du aber auch nicht unbedingt wissen. Ich mache das mittlerweile ganz allein. Mit dem Kollegen habe ich das bis zu Band 10 gemacht.
Okay.
Und mittlerweile ist Oliver Moroz tatsächlich komplett ein Pseudonym von mir allein. Ist okay. Aber unerheblich. Hat hoffentlich die Qualität der Bücher nicht negativ beeinflusst.
Ist mir nicht aufgefallen, auf jeden Fall. Ich wusste noch schon, am Anfang stand es mit dabei. Und dann habe ich mich schon gefragt, so ist das jetzt wie so beim Tatort gab es doch diesen einen, der im wahren Leben auch Gerichtsvollzieher ist und dass das so jemand ist im Hintergrund, sage ich jetzt mal, nicht Gerichtsvollzieher, sondern wie heißt es?
Rechtsmediziner.
Der
Rechtsmediziner auch?
Rechtsmediziner, genau.
Ja, mit so einem habe ich auch mal ein Buch geschrieben, mit dem Michael Zokos. Also ich war der Co-Autor von Michael Zokos.
Okay.
Bei einem seiner Bücher. Und ich glaube, er ist auch die Inspiration, du spielst wahrscheinlich an auf Jan-Josef Liefers.
Ja.
Und er ist auch die Inspiration dafür. Das ist aber alles, was ich dazu weiß. Ich habe im Leben nicht einen Tatort gesehen, muss ich gestehen.
Oh, wow, okay. Das spricht ja vielleicht jetzt auch wiederum für deine Bücher. Dann.
Merci.
Okay, um dich das, ich frage immer so ganz gern, du hast selber auf deiner Amazon-Autoren-Landingpage, oder zumindest auf der von Oliver Moreau, steht über 3 Millionen verkaufte Bücher. Mhm. Damit bist du ja schon in den Top 10 der deutschen Autoren, ist das so?
Das weiß ich nicht. Es gibt ja da nirgends irgendwie eine Aufstellung, wo man dann gelistet wird. Aber ich glaube, die Autoren, rein prozentual gesehen, die überhaupt vom Schreiben leben können, sind relativ wenige. Und mit ein paar Millionen verkauften Büchern, das werden in Deutschland nicht so wahnsinnig viele sein. Aber ich kenne genaue Zahlen nicht. Ich habe da echt keinen Überblick.
Es gibt so andere, die auch so reinschreiben, die schreiben zumindest ihre Zahlen nicht so dazu, wie du, sag ich jetzt mal.
Okay.
Nicht so transparent, ist mir aufgefallen bei der Recherche.
Ja. Das habe ich mir aus USA abgeguckt. Da schreibt man auch immer zuerst hin. Und wenn du gar nichts hast, also so keine, jetzt noch keine merklichen Verkaufszahlen, meine ich jetzt nicht gar nichts, dann schreibst du halt hin, diesen Buchpreis gewonnen. Und wenn es der Preis von der Nachbarschaftsvereinigung Frohes Lesen ist. Man schreibt sowas ja nicht rein, also ich zumindest nicht aus Ego-Gründen, sondern weil man halt einfach testet und merkt, okay, das interessiert Leute mehr, als wenn du reinschreibst, ich schreibe aus Leidenschaft, weil das schreiben 8000 andere auch. Und wenn du halt ein paar Bücher verkauft hast, ist das, ich meine, wir alle kennen diese Bestseller-Aufkleber, auch bei Amazon gibt es ein Ranking. Das machen die ja auch nicht zum Spaß. Das ist einfach für viele Menschen ein Kriterium, sich bei dieser Flut an neuen Sachen entscheiden zu können, das schaue ich mir mal näher an und das vielleicht nicht, weil irgendwas fällt halt immer hinten runter bei, weiß nicht wie viel, 1000.
Ja. Aber angefangen hast du als Tontechniker und Musiker, hast ein eigenes Tonstudio, glaube ich, gehabt.
Mhm.
Von da, wo bist du abgebogen zu Richtung Autor oder einer der meistgelesenen Autoren dann?
Also ich glaube, da war ich schon so ein bisschen auf der richtigen Ausfahrt oder vielleicht auf der richtigen Autobahn, noch nicht auf der richtigen Ausfahrt, so kann man sagen. Angefangen zu arbeiten habe ich tatsächlich als Ingenieur. Da habe ich auch den entsprechenden Abschluss gemacht an der Uni. Dann habe ich 5 Jahre als Ingenieur gearbeitet und mit Schreiben absolut nichts zu tun gehabt die ganze Zeit, außer dass ich halt sehr viel gelesen habe, in der Freizeit halt, also nicht Bücher gelesen, das war damals ein relativ populäres Hobby. Und dann habe ich aber nach 5 Jahren gemerkt und 2 Firmen wechseln, die von mir initiiert waren, dass das nicht mein Ding ist. Der Ingenieursjob ist spannend, der ist vielfältig, da hast du jeden Tag eine neue Herausforderung, das weiß ich schon durchaus auch zu schätzen, aber ich glaube, ich habe sehr schnell erkannt, dass ich ein Riesenproblem mit Hierarchien habe, wenn so eine gewisse Kluft für mich zumindest ersichtlich entsteht zwischen Kompetenz und Rang innerhalb dieser Hierarchie, und das war halt einfach mein Ding nicht. Und da habe ich tatsächlich angefangen, mich mit dem Thema Selbstständigkeit zu befassen, was in meiner Generation auch was war. Da hast du einfach nicht gewusst, wie fängst du das an? Also ich komme ja aus der DDR und da war das zu der Zeit noch gerade im Ingenieurstudium, war klar, dass du dann für eine andere Firma arbeitest. Wenn du gut genug bist, arbeitest du halt für Siemens, wenn nicht, dann nicht. Aber sich mit irgendwas selbstständig zu machen, das war dann eher so, ja, und wenn du 20 Jahre lang so ein Top-Ingenieur bist, dann kannst du ja mal drüber nachdenken, ein eigenes Ingenieurbüro aufzumachen oder so. Aber das ne, also diese Skills, sei es Buchhaltung, Marketing, whatever, das war einfach nicht vorhanden. Aber dann kam ja, Gottlob, das Internet und hat es auch für mich so ein bisschen geändert. Und dann habe ich mich da informiert und mich dann tatsächlich selbstständig gemacht. Und zwar mit dem Dümmsten, was man überhaupt machen kann in der Situation, dem Tonstudio. Weil massiver Invest aufgrund von Hardware, die du brauchst, um das vernünftig zu machen, bei absolut keinen Plan, ob du je einen Cent davon reinbekommst. Ich meine, ich kam halt aus der Musikerszene, bin ja auch selbst Musiker, auch eine Zeit lang hauptberuflich Musiker gewesen, und da hast du schon Kontakte und da hast du auch Bands, die sagen, ja, wir kommen mal, das klingt interessant, wir trauen dir auch zu, dass du das vernünftig machst. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, das hat nie ein Break-Even geschafft, nicht mal ansatzweise.
Was war so die bekannteste Band, die dann bei dir aufgenommen hat? Kennt man da was?
Das war hauptsächlich so Death-Metal-Gekloppe. Also da ist dann auch mit bekannter Band schwierig, weil, und natürlich auch mit Budget. Also da lernst du sehr schnell unternehmerisch, was so Dinge sind, die nicht dazu beitragen, dass das gewinnbringend läuft. Ja. Aber auch da wieder das Leben als Chance. Ich bin dann umgezogen von Chemnitz, wo ich herkomme, nach Leipzig und habe jemanden kennengelernt, der ganz easy gesagt hat, ach ja, da stell doch die Reste von deinem Tonstudio bei mir mit rein, wir machen das zusammen. Der hatte halt diese Räumlichkeiten, der hatte auch einen Kundenstamm. Da habe ich es da reingestellt. Dann habe ich mir eine Website ausgedacht, wo man so Karaoke-mäßige Sachen machen konnte. Also Junggesellinnenabschiede und Klassentreffen, whatever. Da haben die zusammen so 2-3 Songs gesungen. Gab es eine schöne CD dazu. Müsste mal gucken bei Online-Archives, was so eine CD war damals. Und die konntest du dann mit nach Hause nehmen und so weiter. Und das haben wir da am Wochenende hin und wieder gemacht und dazwischen halt Bands aufgenommen. Und dann bin ich halt da völlig abgedriftet über Marketing, irgendwann auch in Kontakt mit der Buchszene gekommen, wo dann so Menschen auf mich zukamen und gesagt haben, kannst du das Buch mal durchschauen? Das ist eine Idee. Kannst du die irgendwie spannender machen? Ich weiß bis heute nicht so, wie ich auf die Idee kam, dass ich das könnte. Wahrscheinlich, weil ich privat ständig irgendwie so Filme auseinandergenommen habe, analytisch gesagt, hier die Spannungskurve und da wird das vorbereitet und so, keine Ahnung, so rumgenördet halt. Dann habe ich das gemacht und dann auch, wiederum aus der völlig kalten habe ich irgendwann mein erstes Buch geschrieben. Nicht aus dem Marketing und Plot-Doctoring, was ich für andere rausgemacht habe, das waren für mich zwei getrennte Sachen. Das eine war meine Selbstständigkeit und das andere war, hey, wie ist das eigentlich, ein Buch zu schreiben? Und das lief völlig getrennt und dann ist das eine immer größer geworden.
Aber dann, das habe ich viele Gäste im Podcast, die fangen erstmal nebenher an, sowas zu machen. Hast du was war das erste Buch, was du geschrieben hast? Und war das auch der gleiche, also was weiß ich, war das, was für eine Kategorie war das? Hast du das auch selber gern gelesen und in dem Bereich dann was geschrieben oder war was komplett anderes gewesen?
Das war tatsächlich das Prinzip. Ich habe gedacht, wäre es nicht cool, wenn es eine Story gäbe, wo das und das und das passiert, und die gab es in meiner Reichweite in dem Moment nicht, und dann habe ich einen Menschen getroffen, der das zwar eher abfällig gemeint hat, weil ich ihn irgendwann mal fragte, so im Privatgespräch, na, liest du eigentlich auch? Und er meinte so relativ schroff, hatte so eine bestimmte Persönlichkeit, meinte dann, ja, wenn ich was lesen will, dann schreibe ich selbst. Und da dachte ich mir, ist aber eigentlich eine gute Idee, wenn man das mal ein bisschen auf den Kopf stellt und sagt, ja, stimmt eigentlich. Und das war der Antrieb. Also da war auch null monetärer Antrieb oder irgendwas dahinter. Das war einfach nur, eigentlich wäre es doch mal cool, die Geschichte zu schreiben, wo du selbst halt komplett kontrollierst, was passiert. Dann habe ich da mit primitivsten Mitteln angefangen. Und die Geschichte, die dann draus geworden ist, das ist tatsächlich gleich mein erster Roman gewesen. Also keine Kurzgeschichten, keine literarischen Essays oder Gedichte oder so, sondern der hieß Drag, ja, mit Doppel-A und Doppel-K. Also marketingmäßig ganz weit vorne der Titel, weißt du sofort, was Sache ist. Und ja, das war so ein Science-Horror-Thriller über so eine uralte Rasse von Aliens, die erwacht und auf der Erde wiederentdeckt wird. Und das war so mein erster Roman.
Und der ist dann nicht so schlecht gelaufen? Oder, also das ist ja immer so die Frage, wenn ich hier Unternehmer habe, dann haben die ja, die starten irgendwas und dann darf man sich ja nicht aus der Ruhe, aus der Bahn werfen lassen durch den ersten Misserfolg, sage ich jetzt mal. Oder wie ist es gelaufen?
Also ich würde pauschal sagen, Misserfolg ist es nur dann, wenn du genau null Daten hast zur Analyse. Also weißt du, du startest ein Projekt, das interessiert absolut niemanden. Auch ein Jahr später nicht. Also dann würde ich nicht unbedingt durchhalten rufen. Also ich meine, man probiert ja in dem Jahr zum Beispiel auch verschiedene andere Dinge aus. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass ein paar Leute das gelesen haben. Und das Schöne an so einem Projekt ist ja, wenn du dann sowas noch nie gemacht hast, auch keine Vergleichszahlen kennst oder sowas, denkst du, wow, da sitzen irgendwo 10 Leute, die haben gerade, damals konnte man noch so Preise von 7,99 € für so ein Buch aufrufen und die Leute haben es gekauft, weil der Markt noch relativ frisch war, aber nicht mehr Goldgräberstimmung, aber noch nicht allzu lang her. Das war 2012, 13 rum. Die Menschen, guckst du dir dann an, da hast du halt einfach in der Statistik gesehen, da sitzen irgendwo Menschen, die haben das freiwillig, dieses Geld bezahlt und das Buch nicht zurückgegeben. Die lesen das jetzt. Wie crazy ist denn das? Und das sind 10 Leute, die sind sehr prägend für die Frage, mache ich das weiter? Aber viel wichtiger ist eigentlich die Frage, hast du selber den Bock noch? Und ich glaube, wenn du das wirklich eine längere Zeit betreibst, ist der eigentliche Trick, in Einklang zu bringen, das, was du von dir aus machen möchtest, in ein Format zu packen, mit dem sich Leute freiwillig befassen wollen. Weil ich bin absolut überzeugt davon, dass der Markt entscheiden darf, auch und gerade in der Kunst, was er mag. Deswegen mache ich auch keine Förderprogramme und sowas. Da bin ich relativ dagegen. Ich finde nicht, dass der Staat eingreifen sollte. Und der reguliert so schon genug. Mhm. aber dass er jetzt wirklich sagt, hey, das ist ein Projekt, das wird auf der Welt genau niemanden interessieren. Stopfen wir doch 2 Millionen rein. Bin ich persönlich kein Fan. Ich gehe da jetzt auch nicht auf die Straße demonstrieren wegen sowas. Aber ich bin persönlich kein großer Fan davon, das so zu regeln. Weil ich finde Kunst, und das ist so ein kleines Missverständnis in Deutschland besonders, Kunst ist nicht automatisch schlecht, bloß weil du Millionen Leute findest, die das freiwillig lesen wollen. Das ist so ein bisschen dieses Vorurteil, das man immer hat. Also diese Altfrage, Kunst oder Kommerz. Mhm. Warum das oder? Ich verstehe das nicht. Also wenn etwas so schlecht ist, dass es niemanden interessiert, du hast als Künstler zunächst mal keine Verantwortung einem Publikum gegenüber. Du machst das für dich. Okay. Deal. Aber wenn du da hingehst und sagst, ich möchte davon leben, dann nimmst du an einem Markt teil. Wie jeder andere, der in seinem Markt aktiv ist auch. Und dann empfiehlt es sich einfach aus Effizienzgründen ein bisschen anders drüber zu denken. Und das Traurige dabei ist, dass viele Autoren, die wundervoll schreiben können, aber eher so aus dem akademischen Background kommen, so Germanistikstudium und da mal so ein Künstlerpreis gewonnen und so, vom Mindset her sich dann sehr oft in was versteigen, wo man halt auch mal 5 Monate an einem einzelnen Satz feilt und dann am Ende irgendwas rauskommt, was kein Mensch mehr lesen will. Nicht immer. Hin und wieder passiert das halt. Und ich weiß nicht, das ist halt einfach nicht so meine Baustelle.
Zu was für einem Zeitpunkt hast du dann gemerkt, hey, ich kann vielleicht davon leben? Also war das Edel und Stein zum Anfang schon, weil es sich gut verkauft hat? Gleich oder waren das andere Bücher? Es gibt ja immer so einen Erkenntnismoment, oder gab es den nie, weil es einfach linear angestiegen ist?
Nee, den gab es tatsächlich. Nach 2 Jahren hatte ich ein Buch geschrieben, das war mein erster Versuch, einen Krimi bzw. Thriller zu schreiben. Und das Buch hat sich tatsächlich sehr, sehr gut verkauft. Ich weiß bis heute nicht so richtig, warum. Aber ich meine, ich weiß nicht warum, weil es viele Dinge, die in der Theorie so ein Thriller, so ein Krimi bringen muss, anders angegangen ist. Zum einen war es ein außergewöhnlich langes Buch fürs Genre, über 640 Seiten. Für einen Krimi ist schon echt heftig, speziell für ein Einzelband von einem Autor, der vorher noch keine Krimis geschrieben hat. Mhm. Und das war so eine Story, da war ich mit meiner Freundin beim Wandern und wir haben uns leicht verlaufen, was komplett meine Schuld war. Und dann habe ich so gesagt, weißt du, was ich so faszinierend finde bei Krimis und Thrillern? Da muss der Autor ja so 2 bis 3 Handlungsstränge gleichzeitig im Kopf behalten und jonglieren. Ne? Dem einen präsentierst du dem Leser so ein bisschen, wie es gewesen sein könnte, musst aber immer noch wissen, wie es wirklich war, damit das sich nicht komplett ausschließt und so. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, das traue ich mir gar nicht zu. Ich probiere es aber trotzdem mal. Also das war auch das Mindset beim Schreiben von dem Krimi. Nicht irgendwie Ratgeber gelesen, wie schreibe ich einen Krimi oder so, sondern praktisch das Genre beim Schreiben erforscht. Und aus Gründen, das war vor Amazon Ads, das war vor Kindle Unlimited, also da hast du wirklich nur noch, also das Einzige, was
kaufen müssen, so.
Genau, das Einzige, was gezählt hat, war der Verkauf von Taschenbüchern und E-Books. Und das Ding war dann auf Platz 6 in den Gesamtcharts. Da können auch andere Autoren nur drüber lachen, aber für mich war das der Punkt, wo ich auf jeden Fall gesagt habe, okay, da komme ich jetzt erstmal eine Weile hin. Und da habe ich dann angefangen, den Rest so nach und nach abzuschalten, weil es einfach auch ein Zeitmanagement-Thema dann irgendwann wird. Und dann, ja, und dann so wiederum 1-2 Jahre später bin ich dann als tourender Musiker auch ausgestiegen, weil ich gesagt habe, es ist mir einfach zu heavy, so Wochenenden fehlen dir dann 4 Tage. Mhm. Und ja, und so hat sich's nach und nach dahin entwickelt. Aber eigentlich so richtig umgestiegen bin ich halt 2 Jahre später, also so 14, 15 dann. 15, ja, 15, 16. Und seitdem habe ich dann, ist das halt mein Beruf, ne?
Und Jetzt hast du die Länge, hast du jetzt selber gesagt. Ich glaube, die Edel- und Steinbücher sind jetzt aber auch länger geworden im Vergleich zum Anfang. Ne? Die haben jetzt auch schon so 400, 450 Seiten oder sowas.
Ich schaue mal hier so auf das Buchregal. Ich versuche das immer ein bisschen zu kaschieren. Wenn die ein bisschen länger sind, dann mache ich die Absätze ein klein wenig, also näher beieinander, damit man nicht so einen fetten Klopper hat und denkt, da komme ich ja nie durch. Mhm. Beim E-Book ist ja eh egal. Ich sag mal, solange das spannend ist, guckst du ja auch nicht auf die Seitenzahl. Ja. Aber das Krasse ist, das ist tatsächlich nicht eine Steigerung, das ist komplett durchwachsen. Es gibt so Bände, die sind wirklich über 400, 450 Seiten und mehr. Und dann gibt es welche, die sind so 310, 320. Das wären ja eher so relativ kurze. Und der ganz erste, der ist sehr kurz, der ist unter 300 Seiten. Aber der Rest bewegt sich so in etwa im Spannungsfeld. Aber warum soll ich die Geschichte abbrechen? Ja. Das wäre auch cool. Ja, 380 Seiten erreicht. Ihr erfahrt jetzt leider nicht, wer der Mörder ist, aber Buch ist halt jetzt zu Ende.
Wie, du hast mir im Vorgespräch erzählt, das fand ich total faszinierend, dass du manchmal erst während dem Schreiben für dich selber herausfindest, wie es am Ende ausgeht. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, man weiß auf jeden Fall das Ziel, wo man hin will, und findet auf dem Weg dann heraus, oder man hat vielleicht sich so ein bisschen überlegt, was alles passieren kann, und dann findet man während dem Schreiben heraus, wie man so die Sachen verknüpft. Ist es bei jedem Buch so, was du schreibst?
Also die Methode gibt es tatsächlich auch, die du da nennst, dass man halt den Roman vorher plant. Und dann weißt du halt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, weil so habe ich auch angefangen am Anfang. Ne? Das hat der Täter getan. Da ist auch, wenn man das auf die Weise macht, eine Timeline recht hilfreich, dass du halt auch weißt, wann der das, damit das auch irgendwie Sinn ergibt. Und auch so Sachen beachten wie, Sonntag wird es dann schwierig mit und dann ging er in den Supermarkt. Es gibt Leser, die schreiben das auf und vollziehen das nach und sagen, ja, da hast du gesagt, das ist Mittwoch, also wäre das jetzt Sonntag, da kann der auch nicht hin. Ja. Also auf sowas kann man achten. Und dann halt diese Ablenkungsstory und dann diese Privatfäden, also Handlungsfäden, dann irgendwie verknüpfen. Aber ich habe irgendwann festgestellt, mit dieser Methode habe ich mich beim Schreiben selbst gelangweilt, habe dann auch relativ viele Bücher abgebrochen, weil ich ja nicht mehr überrascht wurde. Und ein Riesenthema, über das auch wenige Leute sprechen, ist, wenn du das so planst, ist es aus meiner Sicht extrem schwierig, sich voll auf die Szene einzulassen. Weil du ja eigentlich einen Plotpunkt befolgst. Es gibt Autoren, die können das dann sehr gut kaschieren, aber das finde ich halt auch ineffizient. Warum erst ein Gerüst bauen, dann einen Haufen Lehm dran klatschen, damit es dann nachher aussieht wie spontan, wenn du es auch gleich spontan machen kannst, ist ja effizienter. Ist vielleicht ein anderer Skill und es ist vielleicht für manche Autoren, die glauben, das wäre gar nicht möglich. Ich habe ja selbst 8 Jahre lang geplottet und gedacht, nein, du kannst dich nicht einfach hinsetzen und ein Buch beginnen, ohne die geringste Ahnung, wie es ausgehen wird, wer der Täter ist, was überhaupt passieren soll. Aber der große Vorteil dieser Methode ist unter anderem, dass du wirklich das Buch wie ein Leser das liest, so schreibst du das. Das heißt, deine Figur macht eine Tür auf. Und dann schreibst du das anders, als wenn du schon 20 Seiten vorher weißt, ach, die Tür musst du ja aufmachen, weil dahinter ist halt das Ding. Vielleicht ist ja nichts hinter der Tür. Vielleicht ist ein Putzeimer hinter der Tür. Und ich frage mich 20 Seiten später, wieso habe ich den Putzeimer da reingeschrieben? Und 40 Seiten später stelle ich fest, dass der Putzeimer für irgendwas wichtig war. Das ist der wirklich verrückte Part beim So-Schreiben. Dass irgendwie dein Unterbewusstsein, wird es ein bisschen esoterisch, aber ich habe auch noch bisher keine bessere Erklärung dafür gehört oder gefunden, dass zum Beispiel dein Unterbewusstsein halt sagt, hier, schreib mal das rein, das ist jetzt irgendwie cool. Und dann schreibst du halt weiter und später stellt sich raus, das war wichtig für irgendwas. Das ist völlig verrückt.
Also es ist faszinierend, ich überlege es selber auch immer, schreibe ich mal jetzt ein Buch darüber, das, was ich im Podcast gelernt habe und ich dachte, ja, ich muss das irgendwie planen, aber es ist natürlich was komplett anderes, wie ich mache eine Tür auf. Sondern
Sachbuch würde ich zur Planung
ja, würdest
raten,
du zur Planung empfehlen. Fall. Ja. Okay, wann hast du verstanden, du hast ja am Anfang Romane geschrieben, die waren in sich abgeschlossen. Edel und Stein ist jetzt eine Reihe, das ist eine neue Reihe noch angefangen. Dein Output, der ist ja auch relativ hoch, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch andere sehr erfolgreiche Krimi-Autoren. Ich lese zum Beispiel auch gerne Nele Neuhaus. Ne? Ich glaube, die schreibt alle 2 Jahre ein Buch oder so gefühlt gerade. Oder ich habe es jetzt verpasst. Und bei dir ist, weiß ich, du schaffst irgendwie jeden Monat gerade eins rauszubringen, jetzt eine neue Reihe oder so bei Edel und Stein sind es, glaube ich, 4-5 im Jahr und dann schreibst du auch noch andere Bücher. Ja. Ne? Also wie schafft man das, ohne dass die Qualität dann leidet? Das ist ja schon abgefahren vom Output her. Also machst du ein Wochenende, schreibst du eins und dann bist du fertig? Oder?
Nein. Tatsächlich muss man sich ja vor Augen halten, das ist ja mein Fulltime-Job. Und da ich den auch sehr gerne mache, ist für mich diese ganze, ich sag mal, diese Work-Life-Balance-Geschichte ist für mich schon seit der Selbstständigkeit, ist das irgendwie hanebüchner Unfug, dass man halt irgendwo arbeiten geht für Geld und dann versucht, das in möglichst kurzer Zeit runterzurocken, um dann das Geld, um sich von dem Geld irgendwelche Dinge zu kaufen oder seine Freizeit zu gestalten, wie man das wirklich will. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich habe das halt nicht nachvollziehen können. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich schon sehr lange nicht mehr angestellt arbeite. Das ist einfach nicht mein Ding. Aber warum ich das erzähle, ist, ich sitze im Endeffekt früher, also bis Anfang diesen Jahres, 7 Tage die Woche, 8 Stunden da und schreibe. Da schaffst du schon ein bisschen was. Andere Autoren, die müssen halt oder machen es halt lieber, die gehen auf Lesungen, die schreiben auch mal ein Theaterstück, lassen es inszenieren, whatever. Ich sehe mich auch nicht so wirklich, daher vorhin so ein bisschen mein Rant über diese, wie sagt man es, also so die wir schreiben ja alle Belletristik, aber so die Feuilleton-affine Belletristik halt, die vielleicht so ein Dennis Scheck beim Einschlafen sich vorstellt. Diese Sachen, das ist halt nicht so meins, weil ich diesen ganzen Literaturding, schönes Deutsch, ne, nie begriffen habe. Ich sehe mich als einen Geschichtenerzähler, nehme mir meinen Computer weg, hack mir die Hände ab, dann gehe ich dir am Lehrer auf die Nerven. Also ich will Geschichten erzählen und dazu passt dann halt auch dieser spontane Erzählstil. Also setz mich in den Raum, gib mir 2 Leute, fessel die an Stühle. So als Thriller-Autor ist das ja so der Normalfall, ne? Damit die mir zuhören müssen, erzähle ich denen irgendeine Geschichte. Das mache ich einfach wahnsinnig gern. Und da ich es nicht jedem Leser einzeln erzählen möchte, schreibe ich es halt einfach in ein Buch rein. So, also das heißt, mein Hauptantrieb ist die Geschichte selbst, nicht der schöne Satz als solches. Und das heißt ja nicht automatisch, dass ich hässliche Sätze schreibe, aber meine Qualität versuche ich halt zu steigern mit 2 Prämissen. Erstens ist Qualität immer was Subjektives. Einer feiert John Sinclair, der andere feiert Günter Grass. Du kannst nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Du musst irgendwann verstanden haben, und ich bin sicher, das hat auch ein Dennis Scheck verstanden, er macht nur eine Show draus, so zu tun, als hätte er es nicht verstanden, dass beide ein anderes Ziel haben, eine andere Funktion. Ein Hammer ist keine schlechte Säge. Das heißt, jemand, der für das Publikum schreibt, was John Sinclair gutiert, um mal so ein Wort zu verwenden, hat ein anderes Ziel als ein Günter Grass. Und das Publikum möchte auch was anderes lesen jeweils. Und das ist auch alles nicht schlimm, weil das ist doch fein, dass wir alle einen anderen Geschmack haben dürfen. Das ist doch super. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Da gibt's auch eigentlich kein, das ist besser und das ist schlechter. Und das ist aber wirklich, wenn du irgendwas machst, so eine Frage, woher weiß ich denn eigentlich, ob ich jetzt besser geworden bin? Und das nenne ich so ein bisschen spaßeshalber, in Anlehnung an 70er-Jahre-Kung-Fu-Filme nenne ich das den Weg der Meisterschaft. Das klingt erstmal super so Guru-mäßig, aber was ich damit eigentlich meine ist, vergiss mal dieses Qualitätsmerkmal, speziell in so einem Job, wo es wirklich sehr subjektiv ist. Ich meine, eine Qualität von einem Tisch wird zum Beispiel dadurch bestimmt, dass er nicht kippelt. Dann ist es also erstmal gute Arbeit geleistet. Aber was dann Verzierungen und sowas betrifft, ist halt auch schnell subjektiv. Die Qualität des Tischlers hingegen ist, jegliche Art von Verzierung locker machen zu können und nicht irgendwann vor Fragen zu stehen, wie mache ich das jetzt? Und wenn er das, diese Frage hat, dann klärt er das und ab dann ist das in seinem Repertoire. Und genauso sehe ich das bei mir. Die einzige Möglichkeit, besser zu werden, ist wie jeder, wie ein Fußballer, wie ein Musiker, wie alle anderen Handwerker. Je öfter und je länger du das machst, desto besser wirst du zwangsläufig, weil keiner hat sich schlecht trainiert, ever. So. Und das ist so der, wenn du mal dieses ganze Inspiration und ich muss erstmal ein halbes Jahr in Los Angeles mir den Wind um die Nase wehen lassen, bevor ich mein nächstes Buch schreiben kann. Alles gut und schön. Aber in der Zeit möchte ich halt lieber Storys erzählen. So. Und wie gesagt, dieses Jahr, ich bin jetzt alt, demnächst wäre ich 50. Und da habe ich beschlossen, seit Anfang dieses Jahres mache ich einen Tag Wandertag. Ne? Da schreibe ich gar nichts. Da laufe ich einfach durch die Gegend. Idealerweise im Wald. Ansonsten die restlichen 6 Tage schreibe ich vormittags bis in den frühen Nachmittag. Und dann mache ich ein bisschen Orga-Kram. Das ist mein Leben. Ich finde das super. jemand anders mag das furchtbar langweilig finden, muss halt matchen, ne?
Aber du schreibst ganz normal am Computer, also hast jetzt keinen Schreibtisch, wo du jetzt sitzt gerade, du hast jetzt kein Zimmer, wo die Kreativität nochmal anders ist, oder wenn du wandern bist, fällt dir was ein, dann diktierst du das, oder was weiß ich.
Ja,
manche haben
ja
Einfälle unter der Dusche oder beim Sport machen, wenn sie abschalten können. Das passiert schon da, wo du jetzt sitzt.
Also tatsächlich ist das so der Hauptarbeitsplatz. Ich habe ein Homeoffice. Es ist halt einfach ein Zimmer bei uns zu Hause und da stehen ein paar Computer drin und dann schreibe ich und manchmal habe ich halt auch einen Laptop. Das Schöne an meinem Job, brauchst halt nicht viel. Kannst auch mit dem Laptop dich irgendwo hinsetzen, ne? Das ist schon fein. Ich habe tatsächlich auch eins von diesen Smartphones, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört, aber das hat den großen Vorteil für mich persönlich. Ich habe meine Schreib-App da drauf. Ich habe natürlich auch ein Diktatprogramm da drauf und das nutze ich schon. Also wenn es die spannende Phase der Entwicklung gibt, also bevor ich ein Buch anfange, da muss ich sagen, ich starte ja nie komplett bei Null. Ich kenne meine Reihenfiguren und ich möchte schon mit einem Fall starten, der irgendwie außergewöhnlich ist. Aber dann hört's auf. Also ich weiß dann nicht, wer der Mörder ist, warum der das tut, whatever. Aber das ist so ein typischer Fall, wenn ich beim Wandern eine Idee habe. Das ist das Schöne am Handy, ist halt stets parat. Zack, Aufnahme und du lässt das dir gleich einen Text umwandeln und sprichst halt ein, keine Ahnung, wie wäre es denn, wenn sie das und das finden und sie glauben, das ist das. Aber das kann es gar nicht sein, weil das wäre ja verrückt. So, und dann mag das oder auch nicht der Einstieg zur neuen Geschichte sein.
Und jetzt bist du jetzt, ich vergleiche das mal ein bisschen mit Streaming-Serien. Ne? Wir haben, jetzt weiß ich nicht, du hast gesagt, du bist nicht in Fußball und ich habe da, was habe ich noch, irgendwas anderes erwähnt, wo du nicht drin warst. Ich glaube, mit 24 hat es damals so angefangen, dass die Serien so Cliffhanger hatten, sozusagen. Ne? Wahrscheinlich gab es noch was davor, was ich nicht so hatte. Auch manchmal eine Geschichte im Hintergrund, die dann über Staffeln erzählt wird oder so, dass du immer dabei bleibst. So, ja. Hast du das dann irgendwann erkannt und auf die Buchwelt adaptiert oder warst du in der Buchwelt vorher da? Und hast du zumindest die große Geschichte, die jetzt zum Beispiel bei dem Ermittlerduo Edel und Stein so im Hintergrund passiert mit Familienthemen der Schwester von ihr, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern.
Ja, bitte spoiler die komplette Reihe.
Ja, was in deinem Kopf entstanden ist oder passiert es dann auch beim Schreiben von dem aktuellen Buch immer?
Also da du ja schon eine Weile dabei bist, weißt du, dass das dann auch oft mit den aktuellen Fällen verknüpft ist. Mhm. Und ich habe halt relativ früh festgestellt, erstens, ich möchte nicht so eine Reihe erzählen, wo die so episodenhaft aufgebaut ist, wo zwar immer dieselben Ermittler ermitteln, aber es völlig, du könntest das vollkommen durcheinander lesen. Ich versuche es halt so zu machen, dass du das so machen kannst. Aber wenn du es in der richtigen Reihenfolge liest, gibt es wie einen Extra-Bonus, dass du halt Sachen ein bisschen mehr verstehst. Also sonst wirst du halt vor Situationen gestellt, was weiß ich, Person A und Person B kennen sich gerade neu und du denkst, aus denen könnte mal was werden. Und wenn du dann wild herumspringst, haben die vielleicht schon geheiratet. Also das kann schon sein, das ändert aber nichts dran, dass die Fälle in sich abgeschlossen sind und das ist an sich unerheblich für die Fälle. Das meine ich mit in sich abgeschlossen ist es schon. Und tatsächlich ist es ja so, wenn du es von außen analytisch betrachtest, hast du dann so einen langen Staffelbogen, würde man halt im Fernsehen sagen, der so eine Geschichte über diese gesamte Staffel erzählt und einzelne Fälle und dann versuchst du das irgendwie miteinander zu verknüpfen. Ich habe das auch da nicht so gemacht. Ich habe einfach gesagt, die Figuren, was ist die Ausgangssituation am Ende des letzten Buches? Was könnte spannend mit dem passieren? Oder worauf wollen wir jetzt mal den Fokus legen? Was ist eigentlich mit dem? Der ist gerade Vater geworden. Da gibt es ja bestimmt auch interessante Dinge zu erzählen. Und so eine Sachen. Ich habe tatsächlich aber festgestellt aus Feedback, dass meinen Lesern das sehr gut gefällt. Es ist nicht so ganz so leicht zu machen, weil wenn du, also du möchtest ja auch nicht immer denselben Zyklus erzählen. Ne? Du musst halt auch gucken, was kannst du noch für Themen reinbringen. Aber wenn du es halbwegs geschickt machst, ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich nenne das manchmal scherzhaft so ein bisschen den Telenovella-Anteil. Also praktisch, diese kennst du, ne? Diese 8000 Folgen, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist im Grunde auch eine Telenovella, wo du praktisch hast und dann kommt der Zwillingsbruder von dem eigentlichen Typ zurück und der ist aber der verschollene Sohn von dem. Und es wird halt immer wilder, weil die halt 8000 Folgen lang nur diesen Familienbogen erzählen. Aber ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass das Leute unfassbar an die Serie bindet. weil sie halt sagen, ich kriege einen spannenden Fall und ich erfahre endlich, wie es mit den beiden weitergeht. Ach nee, das dann erst im übernächsten. Na egal, ich bleib trotzdem. Also das ist einfach ein schöner Mechanismus, aber auch hier gehe ich einfach vor, was würde ich selber gerne lesen wollen. Das ist einfach der Maßstab für mich.
Schreibst du heute alle Bücher im Self-Publishing oder ist es immer noch gemischt? Du hast ja früher für Verlage auch geschrieben. Mhm. Heute, die jetzt, ja, Oliver Moros ist alles Self-Publishing, so mhm. wenn ich es richtig habe. Ist es heute alles Self-Publishing, was du machst?
Ja, schon. Die Hörbücher sind halt unter Vertrag bei Verlagen. Also, aber nur die Hörbücher. Mhm. Die Verlagsbücher, die liegen natürlich noch bei den Verlagen. Da habe ich stellenweise Rechte zurückerhalten. Stellenweise sind dann auch langsam die 10 Jahre rücken näher, wo diese Rechte komplett an mich zurückfallen. Aber ansonsten, also veröffentlichen alles im Selbstverlag, ja.
Bekommst du dann für die Sachen jetzt, also bei Kindle reden wir gleich drüber und bei Amazon, wie das mhm. funktioniert, aber hast du da noch nennenswert Einnahmen von den Verlagsbüchern, wenn da noch Bücher verkauft, dadurch, dass die Leute dich jetzt heute kennenlernen und kaufen die Bücher von vor 10 Jahren dann noch?
Schwierig, weil erstens müsstest du direkt die Verbindung zwischen Alex Pohl und Oliver Moros schließen. Das ist jetzt kein Geheimnis, das kann man rausfinden, ja. Aber ich sag mal, bei einem Oliver Moros, der 21 Bände hat, jetzt noch eine neuere Reihe anfängt und dann auch noch so ein paar Classics. Das sind Bücher, die ich vor längerer Zeit geschrieben habe und jetzt nochmal neu lektoriert und korrigiert und einen neuen Cover drauf versehen habe, nochmal rausgebracht habe. Bei all diesem Oeuvre dauert es eine Weile, bis du sagst, und jetzt will ich mal noch wissen, was hat der damals gemacht, was jetzt auch nicht mehr, das steht ja auch nicht mehr im Handel. Du musstest halt zum Buchhändler und das da bestellen. Und das gibt schon ab und zu ein paar Leute, die das machen, aber das ist nicht nennenswert. Ausnahme ist natürlich das Buch mit Michael Zokos. Der ist ja noch schön im Geschäft, also profitiere ich tatsächlich heute auch noch ein bisschen von. Aber das ist jetzt nichts, was wirklich wirtschaftlichen nennenswerten Anteil noch hat.
Wenn jemand jetzt heute zuhört bei uns beiden und der möchte sowas auch machen, würde ich empfehlen, im Self-Publishing zu starten. Oder sollte man erstmal mit einem Verlag starten? Also geht es überhaupt heute noch mit jemand, der unbekannt ist?
Das ist eine simple Frage, aber mit einer riesenkomplexen Antwort. Weil ich will dich jetzt auch nicht mit so einem Satz abspeisen dazu. Ich glaube, das würde ich in Stufen machen. Ich würde zunächst mal, wenn das jemand vorhat, und wir reden jetzt mal von Belletristik, weil davon verstehe ich ja mal kein. Ich habe zwar auch 2 Sachbücher geschrieben, aber ich sehe mich nicht als Sachbuchautor. Also in der Belletristik würde ich zunächst mal das Buch schreiben und dabei feststellen, wie sehr will ich das wirklich, weil das ist ja schon ein größeres Projekt und wenn ich über Seite 20 nie hinauskomme, dann ist es auch sehr befreiend, irgendwann zu sagen, ach weißt du, nicht jeder muss Autor sein, alles gut. So, ich habe es probiert, ist auch völlig safe, da bist du bei sehr, sehr vielen Menschen, die halt zu diesem Punkt kommen und nicht weiter, und das ist auch nicht schlimm. So, wenn du aber sagst, nee, hier ist mein fertiges Buch, dann würde ich damit zunächst mal, kannst ja mehrgleisig fahren, du schreibst einfach ein paar Agenturen an. Mhm. Da würde ich mich halt im Internet mal informieren, in welchem Format möchten die das aufbereitet haben und so, weil nichts ist schlimmer, als wenn du dich an jemanden wendest, im Endeffekt ja mit einer Bitte, du möchtest ja vertreten werden und die Basics halt nicht kannst, die auf deren Website stehen in der Regel. Oder zum Beispiel dich beim Liebesroman-Verlag mit einem Hardcore-Thriller bewirbst, weil du einfach nicht mal gelesen hast, wen die eigentlich vertreten. Ne? Also das, so könnte man sich halt auch direkt Steine in den Weg legen, wenn man das möchte. Und dann, wenn du da positives Feedback hast, ist es zunächst mal ein gutes Zeichen. Und da würde ich mir halt überlegen, machst du dann in diese Richtung weiter? Weil ich glaube, der Weg zum Verlag führt immer über die Agentur heutzutage. Oder machst du es im Self-Publishing? Also wenn eine Agentur dich nimmt, würde ich auch drüber nachdenken, es im Self-Publishing zu machen, statt der Agentur den Vertrag zu unterschreiben, weil es einfach für jemanden, der wirtschaftlich interessiert ist und der auch gewillt ist, das ganze Umfeld, und reden wir von einem Marktanteil von diesem, also nicht dem Marktanteil, sondern von dem Anteil, der mit Wirtschaftlichkeit, Marketing und so weiter zu tun hat. Also wenn du gewillt bist und Bock darauf hast, dann mach es so. Beste, was du eigentlich machen kannst in jedem Fall, ist, frag vorher mal einen Autor, der damit sein Geld verdient, sowohl im Self-Publishing als auch im Verlag. Frag die richtigen Fragen, also wann hat der angefangen? Das ist nämlich auch sehr wichtig. Wie ist es bei dem dazu gekommen? Speziell bei Verlagen. Ich meine, jetzt so Schreibtipps von vor 20 Jahren zu lesen, spätestens beim Thema Veröffentlichung, würde ich sehr skeptisch sein. Das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Dann würde ich mir versuchen, ein sehr genaues Bild zu machen, wie sieht der Tagesablauf des jeweiligen Menschen aus? Und möchte ich das, möchte ich diesen Tagesablauf haben? Das ist, glaube ich, viel wichtiger als alles andere, viel wichtiger als Einnahmen oder so. Es geht ja darum, wenn jemand davon leben kann, möchte ich dieses Modell kopieren? Sehe ich mich wirklich jeden Tag 8 Stunden schreiben und that's it und damit bin ich fein? Oder will ich eigentlich durch Deutschland reisen und angehimmelt werden oder so? Ja? Also was ist der eigentliche Job? Und der Job ist halt, das Buch zu schreiben. Aber wenn du über all diese Punkte schon hinaus bist und zum Beispiel auch jetzt gesagt hast, nee, ich mache nicht ein Buch, ich mache gleich 3 und die gehören auch in einer Reihe zusammen, dann würde ich sagen, wäre wahrscheinlich Self-Publishing der bessere Weg für so jemanden. Und wir haben wieder ein bisschen Internetprobleme. Was ist hier los?
Nix.
Ja, was war hier? Wir haben hier massive. Ist es bei dir noch alles angekommen oder ist hier der halbe Podcast schon?
Es kommt alles an. Also ich habe zwischendurch 2 Sätze nicht gehabt oder so, aber es ist kein Problem jetzt. Ich finde es dann später heraus. Es hat auf jeden Fall massiv gehangen. Ich weiß nicht, ob Schlechtwetterfront oder.
Also wir haben hier seit heute Morgen ab und zu mal so Mini-Ausfälle. Jetzt ist es wieder voll da. Ja. Ich hoffe, es liegt nicht an uns jetzt. Also solange du alles noch irgendwie.
Das Buch wird alles bei dir lokal und nachher machen wir einfach den Upload an und
stimmt. Dann lässt du recht. Stimmt ja. Okay, also ich rede einfach weiter,
ja.
Warte und wenn es ein bisschen länger dauert, dann musst du halt rausschneiden. Sorry dafür.
Ist kein Problem, alles gut. Ja. Ja, jetzt würde mich mal so ein bisschen Butter bei die Fische interessieren, so wie das bei Amazon funktioniert. Jetzt sieht man heute, schon angesprochen, über 3 Millionen verkaufte Bücher. Da kommt ja wahrscheinlich schon auch was zusammen. Und mittlerweile hast du eine Größe, du wirst bei anderen Autoren empfohlen oder wenn ich, was weiß ich, wahrscheinlich irgendwo einen Krimi lese, dann werden unten deine Bücher empfohlen. Wenn ich jetzt auf eins von deinen Büchern gehe, werden alle anderen empfohlen und auch die ganze Reihe logischerweise. Ist es nicht auch ein brutaler Vorteil, dann wenn man schon so groß ist, dass man dann noch größer werden kann, einfach durch das schiere Angebot und den Erfolg? Du hast, glaube ich, weiß nicht, du hast, ich glaube, 4.000-5.000 Bewertungen auch pro Buch. Das macht ja auch schon wahrscheinlich einiges fürs Ranking aus.
Also da spielen tatsächlich verschiedene Mechanismen eine Rolle. Was du jetzt beschreibst, ist im Wesentlichen, sind das 2 Effekte. Einerseits ist das, oder eigentlich 3. Also das eine ist natürlich die Gestaltung der Amazon-Produktseite selbst. Als Autor machst du halt oben dein, in der Regel links oben das Cover von deinem Buch, dann der Klappentext und so weiter. Wenn du nach unten scrollst, kannst du als Autor mittlerweile auch so ein bisschen ein Foto, ein bisschen Text noch zu dem Buch extra einfügen und unten drunter macht man in der Regel wie so ein Karussell mit weiteren Büchern. Das ist was der Autor selbst in der Hand hat und wo er natürlich auf die anderen Teile seiner Reihe aufmerksam machen kann. Und das andere ist dann entweder organische Empfehlung von Amazon. Wenn Amazon selbst jetzt meint, okay, das passt gut zu deinem Kaufverhalten, dieser Autor könnte dir gefallen, das kennt man auch, Kunden kauften auch, hieß das früher. Und das dritte ist tatsächlich Amazon-Werbung. Also das sind Anzeigen, da steht dann so ganz klein, gesponserte oder sowas, gesponsertes Produkt oder sowas in der Art steht dann dran. Und das ist was, das muss man bezahlen. Das ist Werbung, die man als Autor macht und die man als Autor auch bezahlen muss, wenn man das möchte.
Ja, ja, also mit deiner Reichweite und den Bewertungen musst du da viel in Werbung auch investieren, dass deine Bücher gekauft werden oder ist nur bei den neuen Reihen dann?
Nee, also man macht, ich habe da tatsächlich, arbeite ich da mit einem Dienstleister zusammen. Und der macht in Absprache mit mir, betreut er halt diese Anzeigen und dann sagt man auch, okay, dieses Produkt kommt jetzt in den Anzeigen nicht so, aus irgendwelchen Gründen wird das halt nicht so gekauft. Das Schöne bei einer Reihe ist, man hat natürlich noch viele alternative Produkte, die man anbieten kann. Das heißt, nach einer gewissen Zeit sagt man, okay, diese 5 Bücher werden sehr gut gekauft, wenn sie angezeigt werden. Wir fokussieren mal da drauf und nach einer Weile tauscht man so durch und versucht jetzt probieren wir das Buch noch mit reinzuholen, damit so ein bisschen, also damit, um der Sättigung entgegenzuwirken, ne? Weil irgendwann hat ja jeder diese 5 Bücher, der als Zielgruppe in Frage kommt, gekauft. Dann versuchst du ein bisschen durchzurotieren. Das Thema Amazon Ads ist tatsächlich ein relativ komplexes Thema, bei dem man auch sehr schnell sehr viel Geld verbrennen kann. Und das sprengt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen den Rahmen. Ich bin auch nicht so der, der das so super erklären kann. Daher habe ich einen Dienstleister und ich rate auch dazu, einen solchen in Anspruch zu nehmen, weil das spart im Endeffekt sehr, sehr viel Geld, wenn er gut ist. So, aber um dir mal eine Vorstellung zu geben, also von meinem Umsatz gehen dann schon so ungefähr ein Drittel für Werbung nochmal drauf. Nur für diese Anzeigen, damit sie bei Amazon erscheinen. Für mich auch eine ganz einfache Rechnung. Ich habe mir bevor ich in die Amazon Ads eingestiegen bin, mein Verhältnis angeschaut. Und durch Amazon Ads ist natürlich meine Reichweite und sind dadurch auch meine Verkäufe stark gestiegen, sodass das Drittel da locker mit drin ist vom Anstieg. Also wie jeder Unternehmer über Marketing nachdenkt. Ein Verlag macht dir vielleicht eine Anzeige in einer Zeitung, die sofort überblättert wird, oder wenn er wirklich mit dem Geld nicht weiß, wohin, vielleicht ein einzelnes Werbeplakat am Berliner U-Bahnhof, der genau das genau niemanden dazu bringt, ein Buch von dir zu kaufen. Und dann sind halt zigtausend Euro auf einen Schlag weg. Und diese Werbung ist für mich halt einfach, ist eine einfache Überlegung. Die Leute sind auf Amazon, die sind da in ihr Konto eingeloggt und die sagen sich, ich fahre jetzt in Urlaub beispielsweise, kaufe jetzt hier so einen schönen Roman von Mark Sünnebeck oder Elias Haller oder so. Und den kenne ich noch nicht. Das sieht aber aus, als ob es mir gefallen könnte. Den nehme ich mal noch mit. Bumm. So, und schon hast du potenziell einen neuen Leser gewonnen, der vielleicht dich 20, 30 Bücher begleitet. So, und das ist, rentiert sich dann schon anders als eine Seitenanzeige in einer Zeitung. Ja.
Wie sind denn aktuell so die Verhältnisse zwischen gedruckter Variante, Kindle E-Book und Kindle Unlimited Leser?
Ja, ganz, ganz grob gesprochen ist jeweils ungefähr ein Drittel. Also die Einnahmen sind ungefähr ein Drittel. Mittlerweile ist Taschenbuch ein bisschen zurückgegangen. Das ist nicht mehr ganz ein Drittel, vielleicht so 28% oder so. Es ist natürlich jetzt auch von Monat zu Monat verschieden, aber mal so ganz, ganz grob kann man sich das auch im Dashboard bei Amazon ganz gut angucken. Und der Rest ist mit einem etwas größeren Anteil Kindle Unlimited. Und tatsächlich staune ich immer wieder, wie viele halt auch die Bücher so richtig kaufen. Ne? Und ergo auch nicht bei Unlimited sind, obwohl Amazon relativ aggressiv Werbung für das Modell macht. Ja, kannst du auch mal ausrechnen. Wir haben das mal tatsächlich eine KI gefragt, muss ich sagen. Also keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen. Und die spuckte uns aus, dass Amazon so um die 200 Millionen Kunden hat oder 270 Millionen Kunden oder sowas. Es mag komplett schwachsinnig sein, aber ich hätte gedacht, hä, nicht mehr? Also es wundert mich jetzt eher, dass das so relativ wenig sind. Und dann haben sie halt gemeint, und davon sind 240 Millionen sind halt Kindle Unlimited Kunden. Überleg mal, die bezahlen im Monat 10 Euro. Dann hast du 2,4 Milliarden jeden Monat nur für das Kindle Unlimited Modell. Also um mal dir eine Größe, du hast ja auch so gedacht.
Schau ich mir mal an. Also ich kenne, also meine Eltern haben es, glaube ich, wir haben es. So viel kenne ich nicht, die es haben, ehrlicherweise. Ich frage immer ganz gern.
Ich habe es auch nicht.
Du hast es selber nicht?
Ich habe es nicht, ne.
Ah, das überrascht mich jetzt. Wie funktioniert da die Abrechnung? Ist das nach, also wenn ich jetzt so ein Buch von dir kaufe, kostet was? 4,99 Euro, glaube ich, als E-Book oder 3,99
Euro. Ja, also kommt drauf an, 3,99, 4,99, so die.
Und da je nach Buch. Wie wirst du da vergütet? Also jetzt habe ich da die 10 Euro und ich wahrscheinlich lese ich 4, 5, 6 Bücher im Monat, je nachdem. Wenn wir im Urlaub sind, wahrscheinlich sogar mehr. Und wie wirst du da pro Seite oder pro Minute oder wie funktioniert das?
Das Modell ist pro gelesene Seite. Pro gelesene Seite gibt es ungefähr 0,3 Cent. Das variiert von Monat zu Monat. Und die werden dann zusammengerechnet halt, alle gelesenen Seiten. Es wird hier rückgemeldet vom Gerät. Und das kriegst du dann ausgezahlt nach dieser Formel.
Kannst du denn sehen, also wenn jetzt jemand heute unseren Podcast hört, dann hört er wahrscheinlich, fängt er an, die Reihe zu lesen, fängt er dann beim ersten Band an?
Die Daten habe ich leider nicht. Du kannst approximieren, dass du... Es gibt so ein paar Rechenmodelle, wie du versuchen kannst festzustellen, wenn du jetzt ein neues Buch rausbringst, dann guckst du dir an, was passiert in den nächsten Tagen mit den Büchern, die schon draußen sind. Aber da das eben in meinen Augen ein ziemliches Rätselraten ist, schaue ich da nicht mehr rein, weil was will ich denn machen? Also, weißt du, was bringt mir diese Information? Ich versuche halt jedes Buch so zu schreiben, dass die Leute sagen, das war wieder cool, das war wieder anders. Das war wirklich, also nicht die 20. Aufguss vom selben Kriminalfall, das war ein spannender Fall. Die Story mit dem Ermittlerteam geht weiter. Da habe ich Lust aufs nächste Buch. Und mehr kann ich nicht machen. Tut mir leid. Also auch wenn ich die Zahlen von Amazon hätte, was mache ich mit der Information? Na?
Also von Unlimited siehst du sie nicht, aber von den Verkäufen siehst du sie. So das erste Band siehst du
auch nicht.
Auch nicht.
Also ich sehe, zum Beispiel Band 1 hat so und so viel verkauft, Band 2 hat das und das. Das kann ich mir tagesaktuell anschauen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich kenne die Journey nicht. Okay. Also die sind bei Band 5 ist jemand eingestiegen und dann zu Band 1 weiter. Und dann, wer die Journey aber kennt, ist Amazon. Und für dieses relevante Informationen, weil die können daraufhin ihre Produktseiten stricken, algorithmisch. Mir nützt die Information halt auch, also ich hätte die schon mal irgendwie ganz gern, weil Daten sind immer gut, aber was mache ich damit? Also wie gesagt, ich kann auch nicht anders schreiben, weil ich es nur mal schreibe.
Was du aber, finde ich, ganz clever gemacht hast, das sehe ich jetzt bei einigen Kindle Unlimited Autoren, ist, dass du mich abgeholt hast zum Newsletter, der dann wieder außerhalb vom Amazon-Ökosystem passiert. Hast du das schon lange und wie viel hast du da drauf?
Also ich habe ja mehrere Listen für die verschiedenen Pseudonyme, teilweise auch verschiedene Reihen. Ich glaube, das ist so 30.000 müssten das in Summe sein. Das ist aber auch schon durch mehrere Filterprozesse durchlaufen. Jeder, der ein Newsletter betreibt, weiß, dass es empfiehlt sich immer mal auch Karteileichen zu entfernen, weil sonst kann es sein, dass du irgendwann keinen Newsletter mal verschicken darfst, so wenn halt nur noch No Response ständig zurückkommt. Nein, aber das habe ich mir aufgebaut, ich würde sagen, von Jahr 1, Jahr 2 an. Okay. Da habe ich einfach damals, wenn du im Self-Publishing unterwegs war, hattest du ein paar Foren, wo wirklich sehr, sehr nette Autoren, manche von denen gibt es auch heute noch, sind noch aktiv, mit denen bin ich auch noch stellenweise recht gut bekannt, die damals wirklich sehr, sehr mir geholfen haben mit einfach Tipps. Ey, Formatierung, wie mache ich denn das? Gibt es da ein Programm für? Mittlerweile ist das ja auch alles auf einem anderen Level von Zulieferern, Dienstleistern, Grafiker, Lektor, Korrektor, Buchsetzer, Druckerei, das hast du jetzt alles Zugriff drauf. War halt damals nicht. Und da haben die mir sehr geholfen und der Rest kam halt aus Amiland. Die waren ja schon ein paar Jahre immer voraus. Da war ja auch, glaube ich zumindest, Kindle ein bisschen früher ausgerollt. Mhm. Und die haben dann einfach, hast du dann halt dir das angeguckt und dann habe ich von unserem Autor gehört und der hat tatsächlich das als so eine Art Geheimtipp damals noch verkauft. Jeder Unternehmer heutzutage wird sich kaputt lachen, was daran so geheim ist. Aber also, dass du zum Beispiel ein kostenloses Buch anbietest, damit Leute für deinen Newsletter gewinnst. So, ja, aber das Schöne ist, als Autor bietet sich das an, weil du hast ein digitales Produkt. Das ist eh schon fertig. Das kannst du halt verschenken. Das finde ich einen sehr fairen Deal für eine E-Mail-Adresse. Zumal du davon ausgehen kannst, dass Menschen, die sich dafür eintragen, die tragen sie nicht aus Spaß dort ein. Ja. Oder wenn sie das Buch haben wollen, tragen sie gleich wieder aus. Auch schön, sollen sie machen. Aber in der Regel sind es ja Menschen, die wirklich die Information wollen. Ah, da kommt ein neues Buch. Daher würde ich sagen, haben Autoren, die das machen, recht gute Statistik, auch von der Opening- und Response-Rate. Während wenn du jetzt andere Produkte hast, wo du halt mit so gimmicky Aktionen versuchst, einen riesen Newsletter aufzubauen. Die Qualität ist ja das Entscheidende, nicht nur die Menge, ne?
Ja, das habe ich gesehen. Du hast da auch ein kostenloses Buch rausgegeben und wir sind so rüber in Kontakt gekommen, was ich natürlich auch geil finde, dass man so an jemanden rankommt wie dich dann, ohne jetzt über eine Presseagentur oder sowas dann Kontakt aufzunehmen. Ja, und dann hast du ja eine neue Reihe angefangen, die Nika Wolf. Da hast du dann über den Newsletter, glaube ich, über 300 Testleser gewonnen, was ich auch schon, ist ja auch schon erstens mal, müssen sich so viele melden von den 30.000, dann musst du welche auswählen und musst das ganze Feedback auch verarbeiten. Also hat sich das gelohnt, das so zu machen? War das das erste Mal, dass du das so gemacht hast?
Nee, ich habe das tatsächlich schon öfter gemacht und die 30.000 sind ja alle Newsletter zusammen. Ja.
Okay.
Das sind im Endeffekt 300 E-Mails und 300 E-Mails, das dauert schon eine Weile. Aber erstens, also so E-Mails wie, ja, gib her, die habe ich dann halt relativ zügig gelöscht. Ja. Aber du hast wirklich, also so, das schreiben ja auch Menschen die Reihen, ohne dass du jetzt explizit drum gebeten hast. Weil ich finde, da habe ich mir halt mal 1-2 Stunden genommen und habe mir das alles durchgelesen. Das waren ja relativ kurze Mails. So, boah, und da bin ich eingestiegen und ich folge dir schon seit da und da und das habe ich meiner Mutter empfohlen und tralala. Das ist einfach schön. Das muss ich jetzt nicht jeden Tag lesen, aber das macht auch mal Spaß, verbunden damit, dass du halt sagst, okay, das ist ein Mensch, der zum Beispiel, ist völlig crazy, ich habe halt überhaupt diese Testleser-Sache mittlerweile einen Ex-Juristen aus Berlin mit am Start, der mir dann zum Beispiel sagt,
Korrekturen.
Ja, genau, zu irgendwelchen Verhörsituationen, zu Rangs, also ich meine, ich habe ganz gut recherchiert und auch Kontakte zu Polizisten, aber es gibt halt Sachen, ich will jetzt beim Schreiben auch nicht alle 5 Minuten jemanden im Einsatz anrufen und sagen, lass mal alles stehen und liegen, ich habe jetzt eine Frage. So. Und der ist so nett und schreibt mir dann aus juristischer Sicht halt rein, das hätte der Anwalt jetzt aber nicht zum jeweiligen, in einer Verhörsituation zum Beispiel, Anwalt des Verdächtigen hätte das jetzt nicht zu dem Polizisten gesagt, weil das nicht zutrifft. Zutreffend wäre der Paragraph. Blabla. So, also und solche Leute, Experten, das sind, es gibt einen Fall, da hat es irgendwie mit Drainagesystemen zu tun. Da kommen natürlich die Häuslebauer um die Ecke und sagen, ja, hast du gedacht, in Wirklichkeit musst du das und das. Und ich finde es einfach cool, bis zu einem gewissen Punkt, natürlich super nerdig, muss auch nicht sein, wenn du da Zeug reinschreibst, wo dann ein Leser, der halt nicht dein Testleser ist, aber zum Beispiel auch ein Häuslebauer, liest das und denkt, okay, also der Morris, der weiß schon, wovon er da erzählt. Das ist nicht kompletter Unsinn. So, finde ich einfach cool. Muss man nicht so machen, aber mir gefällt das halt.
Bist ja auch Experte dann in jedem Bereich, so mit der Zeit wahrscheinlich.
Nein. Experte ist der, der es macht. Der es nur erzählt.
Aber so Polizisten hätte ich jetzt schon gedacht, dass du da einen engeren Draht hast. Also gerade.
Ja,
so.
Ja.
Okay.
Definitiv, ja.
Aber da
das ist ja auch.
Kann man nicht veröffentlichen. Also dürfen die das offiziell machen oder ist das dann so beim trifft man sich zum Bier?
Man trifft sich zum Bier. Also das habe ich auch mit dem Co-Autor immer gemacht und wir haben einfach, also komplett einvernehmlich irgendwann festgestellt, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir die Idee nach 2 Minuten entwickelt, der Rest waren Privatgespräche, die machen wir auch weiterhin. Aber der hat dann einfach gesagt, du, pass auf, für die 2 Minuten, dass ich dir mal sage, unlängst war ich hier wieder bei dem im Einsatz, dass das und das passiert, da muss ich jetzt keine Credits haben. Das ist okay, mach du das allein. Und das habe ich dann gemacht.
Okay, jetzt ging es kurz wieder, aber jetzt bist du da wieder live. Ja,
ja. Okay. Nee, ich bin gepaust, also pausiert.
Ja, alles
aber jetzt
gut.
Jetzt bin ich wieder da.
Ja, du hängst ja jetzt schon ziemlich am Tropf von Amazon, habe ich so verstanden. Kann ich die Briefe überhaupt bei Thalia und Co. kaufen?
Da bin ich jetzt, und das für Verlagsautoren, die fallen jetzt lachend vom Stuhl. Ich habe vor ein paar Tagen angefangen, Edel und Stein in Verlagsbuchhandel zu bringen. Also das heißt, in einen stationären Buchhandel, nicht Verlagsbuchhandel.
Ja.
Aber über BOD, also Books on Demand, was andere schon seit Jahrzehnten. Ich habe es einfach, das ist in der Liste bei mir so weit nach unten gerutscht und immer, wenn es heißt, möchtest du lieber am neuen Buch schreiben oder dich um die Veröffentlichung bereits geschriebener Bücher kümmern? Aber das sind ja so Sachen, die macht man halt auch mit und das mache ich jetzt so, dass ich das in Doppelbänden rausbringe, weil die Schwierigkeit bestand da drin, du kannst nicht ein Buch, was du schon bei Amazon über deren ISBN veröffentlicht hast, nochmal rausbringen. Das wäre dann doppelt auf Amazon. Das finden die nicht cool. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel aus 2 Büchern einen Doppelband machst, den im Buchhandel bringst, der dann wiederum bei Amazon landet, dann ist das völlig okay. Aber das Krasse, musst du dir mal vorstellen. Ich habe ja den Buchhandel, seit ich nicht mehr mit Verlagen zusammenarbeite, praktisch noch gar nicht erschlossen.
Mhm.
Das ist ja für mich praktisch vollkommen neuer Markt. Und ich habe es auch nur deshalb gemacht, weil ich immer wieder Mails bekommen habe. Meine Oma, die hat kein Internet, was immer. Können die Bücher auch im Buchhandel bestellen? Da habe ich gesagt, es werden vielleicht nur 5 Leute bestellen, was irgendwie absurd ist, wenn man sich die Verkaufszahlen auf Amazon anguckt, aber ist ja schön. Musst halt auch da, bist halt wieder erstmal bei null. Und da mache ich das halt für die 5 Leute, da investiere ich jetzt mal die Zeit und du weißt ja nie, was draus wird. So.
Hast du da schon Feedback oder wann geht's da los?
Nee, das ist ja erst seit 3 Tagen online. Da habe ich noch keine Zahlen.
Kriegt man nicht so schnell dann wahrscheinlich, ja. Okay.
Ja, da musst du mich in einem Jahr mal fragen. Ich habe es online gestellt. Es ist schon im Buchhandel bestellbar. Das ist momentan alle Informationen, die ich habe dazu.
Was ich bei dir total spannend finde und was es für den Podcast auch total relevant macht, finde ich, ist, dass du über deine Pseudonyme und über die Anzahl der Bücher gefühlt so eine so eine Risikostreuung machst, wie wenn, wie dass ich privat in ein ETF-Portfolio investiere. Da kaufe ich einen breiten Schwung an Aktien mit. Da ist mir dann auch völlig egal, wenn was mit einer passiert, weil die anderen, was weiß ich, Hunderte das ausgleichen. Denkst du, hast du das vom Anfang an so gedacht oder ist das so bei Accident passiert einfach, weil du jetzt so, also bist du so groß geworden, weil du unternehmerisch gedacht hast Oder denkst du heute eher unternehmerisch, weil du so groß geworden bist und du eben davon abhängig bist, dass es weiterhin funktioniert?
Also ich glaube, ein Unternehmer würde sich massiv kaputt lachen, wenn er sich das mal näher betrachtet. Weil du hast absolut recht, ich hänge ja schon relativ an Amazon dran, als Distributor. Was trotzdem mein Kapital ist, auch aus unternehmerischer Sicht, ist natürlich, ich habe Assets. Ich habe, jedes Buch ist ein Asset. Das gehört nicht Amazon. Wenn die morgen dicht machen, habe ich immer noch so und so viel zig Bücher, wo ich mir was Neues einfallen lassen kann. Also das ist jetzt nicht so eine ganz krasse Abhängigkeit. Amazon ist nur einfach als Distributor derart unschlagbar im Moment, dass alles andere irrelevant ist dagegen. Mhm. So, das ist halt eben so. Und es wäre irgendwie Schwachsinn, das jetzt anders zu lösen. Die Bestrebungen gibt es ja schon, dass manche Autoren halt versuchen, über ihre Website oder so Patreon-Sponsoring oder so, aber ey, let's be real, im Vergleich zu Amazon, wenn das für dich funktioniert, weil du in einem Genre schreibst, was tatsächlich auch eine gewisse Popularität hat und du dort zu denen gehörst, die auch tatsächlich genügend Leser erreichen, dass du davon leben kannst, ist das einfach sehr effizient, das momentan dort zu machen. Wer weiß, was morgen ist, aber dann habe ich immer noch die Rechte an allen Büchern. Mhm. So, das ist das eine zum Thema Sicherheit. Und das andere ist tatsächlich bei mir nicht aus dem unternehmerischen Standpunkt gewachsen. Ich stelle aber immer wieder fest, wie gut das zusammenpasst. Also ich schreibe eine Reihe, weil ich Bock drauf habe, Leute auch über längere, also über mehrere Geschichten zu begleiten, die immer ein bisschen besser kennenzulernen. Einfach so, ist für mich wie auch für den Leser so eine Rückkehr. So wie so eine kleine Familie, ne, wo man sagt, jetzt gehe ich die mal wieder besuchen und erlebe dabei noch einen spannenden Kriminalfall, super Sache. Und dann stellst du nach einer Weile fest, dass du das betreibst, dass du hier unternehmerische Prinzipien anwendest. Also was wir vorhin schon vor dem Podcast hatten, diese Antifragilität, was eine Idee ist, die mich sehr begeistert, von Nicholas Nassim Taleb, was man auch mal sich als Buch was stark empfehlen kann, erschienen in Deutsch im Penguin Verlag, wo ich auch mal war.
Schließt sich der Kreis, ja.
Okay, da schließt sich der Kreis auch wieder, nein. Aber dass du halt einfach versuchst, als Unternehmer natürlich nicht ein Produkt nur zu haben und wenn das Marketing dafür nicht funktioniert und gerade falsche Zeit, falscher Ort ist, dann ist dein Unternehmen halt komplett weg vom Fenster. Das Thema Glück spielt eine Rolle. Das ist halt einfach so. Also nicht alles lässt sich zu Tode analysieren. Du kannst nicht sagen, bei dem Autor war von Anfang an klar, dass der die Nummer eins werden würde. Das ist, also es gibt Dinge, da kann man halt eine Grundlage schaffen. Da kann man tun, was in seiner Macht steht, damit das Glück da auch eine Chance hat. Weißt du, wie ich meine? Also das Gegenteil wäre halt brutal schlechtes Cover, eine Geschichte mit KI rausgeklatscht, völlig lieblos, irgendeinen Mist, ja, dann nützt alles Glück der Welt dann irgendwie nichts langfristig. Aber also es müssen Dinge halt einfach zusammentreffen und tatsächlich zeigt sich, und das ist bei mir im Leben schon sehr, sehr viel länger so, dass alles immer so zyklisch ist. Du hörst irgendwas, du begeisterst dich für eine Idee, 5 Jahre später stellst du fest, die Idee war relevant für das, was du die letzten 5 Jahre gemacht hast und hast es noch nicht mal mitgekriegt, bis dich einer drauf hinweist. So, und das ist, also finde ich absolut spannend, deswegen beschäftige ich mich auch mit Philosophie und solchen Sachen, weil das der Versuch ist zu erklären, warum das eigentlich so ist, aber finde ich einfach cool und das ist auch mein Buchschreiben so diese, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt, das ist eher so der Ami-Style, zu sagen, okay, was ist auf dem Markt gerade gefragt, wie viele Teile muss ich da im Monat rausbringen? 3, 4, 5, 8 Bücher pro Monat, kein Problem, ziehe ich noch fix eine Line und dann geht's los, bumm, mache ich so. So bin ich nicht drauf. Also das ist nur immer so, dass sich das dann ergibt, weil, glaube ich, so die gewissen Grundlagen für das unternehmerische Denken auch durch meine langjährige Selbstständigkeit vorm Autorsein tatsächlich da waren und man dann auch sagt, weil du brauchst, also ich stelle mir auch immer gerne mal die Frage, warum mache ich das eigentlich, was ich hier tue? Und unter verschiedenen Aspekten, also ne, künstlerisch, aber auch wirtschaftlich irgendwie, es erleichtert Sachen enorm, wenn es funktioniert, auch finanziell. Dann, also das auch in anderen Gebieten, das ist Enthusiasmus und so, ist eine feine Sache, die brauchst du definitiv auch. Aber wenn du jahrelang wirklich nur gegen so eine Wand rennst, dann wird es schwierig. Dann wird es, glaube ich, sehr schwierig. Und wenn du auf der anderen Seite aber zeigst, dass das, was du tust, auch wirtschaftlich funktioniert. Und das heißt in meinem Fall, dass du genügend Leute erreichst, die sich für das interessieren, was du zu erzählen hast, dann ist das für mich einfach ein untrüglich gutes Zeichen. Sowas. Ach, darf ich noch was sagen?
Zum
unternehmerischen Aspekt, damit es hier auch keiner einen falschen Hals bekommt. Das ist mir in Vorbereitung vom Podcast jetzt mal eingefallen. Ich glaube, die klassische Unternehmerart orientiert auf maximalen Gewinn. Hurra, der hat im Wirtschaftsstudium aufgepasst. Nein. Das ist, wie der klassische Unternehmer denkt. Der macht eine Firma auf, der brennt nicht unbedingt für Sportschuhe. Der überlegt sich, der denkt über Lieferketten nach, über Marktanteile, über Herstellungskosten. Schöpfungsketten. Der macht halt diese Firma. Dann muss er halt organisieren, wo die Angestellten herkommen. Ist eine Organisation mit dem Ziel maximalen Profits. Also so würde ich mal marktwirtschaftliches Denken beschreiben. Ein anderes Modell ist das Ziel maximaler Unabhängigkeit. Und das ist das, wofür ich mich entschieden habe. Das heißt, ich versuche, Dinge unter einem anderen Aspekt unter einem Hut zu bekommen. Nämlich, ich gehe in mich, frage mich, was will ich eigentlich den ganzen Tag machen? Was würde ich cool finden, wenn ich früh aufstehe, das mache und abends fertig zu Bett gehe und das den ganzen Tag gemacht habe? Was würde mir da gefallen? Welche Tätigkeit wäre da gut? Und dann versuche ich, einen Weg zu finden, wie man das wirtschaftlich rentabel so gestalten kann. Und dann denkst du halt schon drüber nach, auch über wirtschaftliche Aspekte. Aber ich glaube, das sind so die beiden Weichen, wo man es lang gehen kann, also aus rein unternehmerischer Sicht. Dass man sagt, ich optimiere auf maximalen Gewinn, dann kommst du an Stellen nicht mehr ohne Finanzstrukturen und Angestellte aus, weil sonst bist du halt gedeckelt, bist du mal nur ein Mensch. Oder du sagst, ich optimiere auf maximale Freiheit und Flexibilität und Unabhängigkeit. Und dann musst du einfach Dinge in einem kleineren Maßstab anders unter den Hut bekommen und kannst auch sehr zufrieden damit sein. Mich, muss ich ehrlich sagen, mich würde mehr Geld nicht glücklich machen. Und das ist auch was, also ausreichend Geld finde ich eine super Sache, habe ich schon gesagt, erleichtert Dinge. Aber ich muss nicht zwangsläufig eine Null hinten dran haben, das interessiert mich dann einfach auch nicht mehr. Und daher wäre meine Motivation dafür nicht da.
So.
Das war für mich so eine Erkenntnis, dass man tatsächlich unternehmerisch auch auf was anderes optimieren kann als auf maximalen Gewinn.
Verstehe, ja, das ist auf jeden Fall Unabhängigkeit, verstehe ich, kann ich auch komplett nachvollziehen. Du bist komplett alleine, ne? Das habe ich jetzt schon richtig verstanden.
Ja.
Selbstverlag bist du selber plus die Agentur für die Werbung. Den Rest machst du alles selber, also auch die Cover.
Ja, ich mache sogar die Cover selber.
Ja, okay.
Das ist auch was, da würde ich nicht unbedingt zu raten, aber da ich vorher auch schon für andere Autoren Cover gemacht habe und relativ lang schon in diesem Gestaltungs, ich würde es jetzt nicht als Kunst bezeichnen, aber halt zweckdienliche Grafikbearbeitung, Photoshop Philipp lässt grüßen, unterwegs bin, habe ich das dann einfach beibehalten, weil es für mich mittlerweile schneller geht, wenn ich selbst mache, meine Vorstellungen da umsetze, als das mit einem Grafiker zu diskutieren.
Nutzt du da KI beim Schreiben? Hast du, das ist ja jetzt noch wichtig, muss ich ja natürlich jetzt noch fragen, haben wir schon drüber gesprochen. Beim Schreiben bist du komplett ohne KI unterwegs. Machst du
ja, absolut. Es mag sein, dass ich mal nachschaue, was war 1843 die Dienstwaffe in Brandenburg? Schwachsinnige Frage, ich weiß. Aber selbst da rate ich enorm zur Vorsicht aus mehreren Gründen. Also was jetzt Recherche betrifft, erstens kann es kompletter Unsinn sein, den die KI erzählt. Zweitens, klar, wenn du jetzt nur mal einen ganz kurzen Fakt brauchst, wann wurde diese Stadt gegründet? Ich meine, du kannst, ob du jetzt ins Internet gehst oder von der KI, ist jetzt auch egal. Also Internet ist besser aus energetischen und ökologischen Gründen. Man muss nicht alles von der blöden KI beantworten lassen, aber whatever. Das ist so Minimalrecherche, da brechen wir jetzt auch keinen Zacken aus zur Krone. Aber immer dann, wenn es zum Beispiel geht, ich will einen Vibe haben von einer bestimmten Stadt, ich will wissen, wie funktioniert eine Behörde, ruf dort an. Wenn du dich das nicht traust, versuch's halt irgendwie zu recherchieren. Steck auch mal die Nase in ein Buch, so richtig oldschool, weil nicht alles steht im Internet. Schon gar nicht alles weiß die KI. Und der Witz bei so einem etwas umfangreicheren Recherchethema ist, du erfährst dann immer Geschichten, nach denen du gar nicht gefragt hattest. Und die bilden vielleicht die Grundlage, dass die Leute mal sagen, Mensch, das war aber interessant. Wusste ich noch gar nicht, dass das und das und das und das. So, und das heißt, also das ist beim Schreiben, würde ich sagen, wenn überhaupt, gucke ich mal so einen ganz kleinen Fakt nach, Und da setze ich manchmal KI ein. Nützlich ist es zum Beispiel bei Szenarien, wenn du sagst, das und das würde passieren in dem und dem Jahr, wie wäre der Ablauf? Weil das sind Sachen, wenn es komplexer ist, ist das sehr, sehr schwierig zu recherchieren im Internet. Weißt du, solche fiktiven Szenarien. So. Aber das sind nicht die Szenarien, über die ich dann schreibe. Das sind wirklich organisatorische Sachen. Keine Ahnung, wenn jetzt im Kaufhaus eine Bombe explodiert, wer würde wen anrufen, was würde dann passieren? So.
Na. Okay, verstehe. Ich habe mir jetzt nur gerade überlegt, du hast ja jetzt ein unheimliches Backarchiv an Büchern. Und wahrscheinlich könntest du heute schon hergehen und die alle so auch in eine lokale KI importieren, was weiß ich, auf dem MacBook oder wo auch immer, und könntest dann dir neue Dinge vorschlagen lassen, ne? Weil die wird ja auch deinen Schreibstil ja analysieren und wahrscheinlich in ähnliche Richtung schreiben. So, hast du das mal ausprobiert oder überlegt? Oder ist das absolut?
Also weder noch, aber eigentlich nur aus, ich bin ja nicht technikfeind und weil du das vorhin, glaube ich, auch gefragt hattest, ja, ich nutze auch für Cover durchaus KI. Ja. Das ist für mich eine zweckdienliche Grafikbearbeitung. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber Kunst ist für mich was anderes, das Industriedesign. Bumm, aus. Und wenn ich jetzt ein spezielle, was, ich brauche ein Messer, das einen bestimmten Griff hat, was soll ich da machen? Das Messer besorgen, fotografieren, mit einem Photoshop-Experten tagelang mich austauschen mit demselben Ergebnis, warum sollte ich das tun? Hm. So, also da bin ich ja relativ, also weiß ich nicht, warum man das da nicht nehmen sollte, aber beim Schreiben ist für mich eine völlig andere Geschichte, weil nach meiner Methode würde ich mir ja selbst komplett den Spaß nehmen. Weißt du, ich möchte ja die Geschichte entdecken. Das ist wie wenn der Leser als nächster Schritt dann sagt, ja, nee, also gelesen habe ich das nicht, habe ich meine KI machen lassen. Klingt ja absurd. Wer würde das tun? Ich meine, wozu das Buch dann kaufen? Und so ist das für mich beim Schreiben. Ich will es ja selbst entdecken. Ich will ja wissen, ich werde die Entscheidung haben, mache ich jetzt die Tür auf, guck mal, was dahinter ist. Vielleicht was super Gruseliges, vielleicht auch nur dieser viel zitierte Eimer. Aber ich will das machen. Das ist halt, warum ich den Job mache, weil ich die Geschichten entdecken möchte. Und da ist KI mir überhaupt nicht nütze. Kein Punkt.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Story Turbo, der Praxisratgeber mit System, die bla bla bla. Das wird sich in 4 Wochen oder weniger ein Buch zu schreiben. So, das ist ja auch schon krass. Ist das, also ich glaube, du hast da ein paar Verkäufe auf jeden Fall. Es gibt 211 Bewertungen auf Amazon. Sind daraus schon Autoren neue entstanden? Auch vielleicht so Krimi-Autoren, die dir danach geschrieben haben, hey Alex, danke für das Buch und ich schreibe jetzt hier und bin jetzt quasi Wettbewerb von dir.
Genau. Und jetzt werde ich dich vernichten. Nein, ich habe tatsächlich schon relativ viele Mails bekommen von Menschen, die sich für das Buch bedankt haben, weil es sie in die Lage versetzt hat, ihr eigenes Buchprojekt zu beenden, an den Punkt zu kommen, wo sie sagen, okay, was immer jetzt passiert, das ist ein Buch. Ich verfolge das dann jetzt aber auch nicht nach und habe hier Excel-Tabellen und möchte dann Tantiemenanteile, weil ich sie zum Buchschreiben inspiriert habe. Nein, also nicht wirklich. Das Buch ist tatsächlich noch aus der Zeit, wo ich geplottet habe und in dem Buch geht es hauptsächlich, da auch das mit den 4 Wochen, darum, wie man Zeit managt, so dass man das schafft. Und die Hauptaufgabe von dem Buch ist, sehr viel zu entzaubern. Also diese ganze Vorstellung vom Schriftsteller, der erstmal 5 Jahre lang durch die Welt reist und ständig nicht versucht, einfach eine Story zu erzählen, sondern den weltbewegenden Roman. Das Problem ist, der Mensch plant, Gott lacht. Wenn man den weltbewegenden Roman schreiben will, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nichts. Man schreibt einfach die nächste Story und das Publikum entscheidet dann, das fanden wir so bewegend, diese Story ist so gut, die bedeutet uns jetzt was. Du kannst das als Autor nicht festlegen. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, so, das ist jetzt die beste Geschichte, die ihr je gelesen habt, ob ihr wollt oder nicht. Das ist so einfach Unsinn.
Aber das, die Leute müssen diese Reisen machen und die Kulturen und was weiß ich, Bräuche kennenlernen, damit sie eine Inspirationsquelle haben. Was ist deine Inspirationsquelle? Also wenn du jetzt so viele Bücher schreibst, du musst ja jetzt auch schon irgendwie, muss ja auch jetzt nach 20 oder jetzt kommt Band 20 raus, ich freue mich schon dann über nächste Woche, dann werde ich es auch gleich lesen. Du musst ja immer wieder was Neues erzählen können. So, wo kriegst du die Inspiration her? Triffst du die im Alltag oder hast du die im Kopf oder hast du irgendwie einen Ideenspeicher mit Dingen, die wie man Menschen umbringen kann und dann schreibst du dann drüber. Also, wo kommt es her?
Ich könnte dir einen Keller zeigen, der ist voll von Nein, natürlich nicht. Aber das Schöne ist, guck mal, so die rote Lampe auch gleich vom Mikrofon, ein bisschen gruselig. Nein, tatsächlich ist mein Antrieb halt, frag mal einen Vielleser, aus welchem Grund der das nächste Buch liest. Und die Antwort ist dieselbe, aus der schreibe ich das nächste. Ich will halt wissen, was kommt da noch für eine Geschichte. Und ich finde tatsächlich, manche haben ja so bei Buchanfängen, manche Schriftsteller hast du vielleicht auch schon gehört, die so sagen, oh, die gefürchtete leere Seite mit dem blinkenden Cursor, das ist für mich das Größte. Weil ich mir sage, okay, jetzt ist erstmal das wie so Schnee, ne? Komplett weiß. Und jetzt mache ich mal einen Fuß rein und den nächsten da. Und wo gehen wir denn da hin? Okay, und dann bin ich schon im Kopf mitten in der Geschichte. Du hast halt eine Figur an irgendeinem Ort und bumm, es geht los. Und das fasziniert mich halt noch. Und diese Faszination ist meine Inspiration. Und wenn du jetzt einen Psychologen oder Neurologen hernimmst, der kann dir dann vielleicht erklären, dass durch das, was ich gelesen habe und so, sich so eine graue Masse an Fragmenten bildet, aus denen man sich dann bedient. Aber ob das wirklich ist, wie Inspiration funktioniert, weiß der auch nicht. Das ist halt nur eine Theorie. Ja. Und das ist ja wirklich im Grunde eine sehr, sehr interessante Frage, wo kommt die Inspiration her, auf die ich nicht wirklich eine Antwort habe, außer der, dass ich halt sage, ich will wissen, wie es weitergeht, also muss ich halt schreiben, macht ja sonst keiner. So,
gut,
also
du hast dieser speziellen Geschichte. Die Charaktere auch schon ein Stück weit entwickelt, du kannst da einfach auch mal wieder damit anfangen, dass irgendwas Neues passiert bei einem der Charaktere und dann
genau, also du bist dann irgendwann schon in so einer Art Spur drin, also du im Einzelband ist es ein bisschen anders, da fängst du ja jedes Mal neu an, dann entdeckst du auch die Charaktere neu, das finde ich auch sehr spannend, aber in der Reihe habe ich halt das coole Ding, dass ich sage, ich treffe, was ich vorhin schon sagte, wie so eine kleine Familie, ich treffe die Charaktere halt wieder und erlebe mit denen spannende Dinge und das finde ich tatsächlich tendenziell ein bisschen interessanter momentan als Einzelbände. Ich habe ja auch Einzelbände geschrieben. Aber ich glaube, das kommt auch daher, dass Charaktere, die du über so viele Bände entwickelt hast, die sind auch komplexer, ohne dass dir die Komplexität in so einem Buch gequetscht ist. Das geht auch. Stephen King ist da ein Meister drin, hat ja auch einen Grund, warum seine Bücher relativ dick sind. Das ist ja viel Charakterstudie. Aber ich finde das halt irgendwie spannend, das so auf mehrere Bände aufzuteilen. Das ist halt einfach mein Ding.
Schmeißt du viel weg? Also wenn du jetzt morgen anfängst, ein neues Buch zu schreiben, fängst an, der macht einen ersten Schritt und dann schreibst du zwei Kapitel und dann merkst du, alles Blödsinn, musst nochmal von vorne anfangen oder passiert das nicht mehr?
Ich habe tatsächlich in diesem Jahr aus Gründen, die ich dir nicht nennen kann, seit langer Zeit mal wieder zwei Bücher mittendrin abgebrochen. Das waren aber keine Thriller, das waren völlig andere Sachen. Ich weiß nicht warum, bei etwa 35.000 bis 45.000 Wörtern jeweils habe ich einfach gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr auf das Projekt. So, das ist bei mir jetzt keine so eine Stundenentscheidung. Also im Sinne von, macht gerade keinen Spaß mehr. Sondern, also bevor ich so ein Buch abbreche, was ja schon, da reden wir ja schon von über 100 Seiten, das muss dann schon irgendwie mir sehr einleuchtend erscheinen. Keine Ahnung, warum das da passiert ist, aber gerade bei den Thrillern ist es mir überhaupt noch nicht passiert. Und ich habe da, ich schmeiß auch nicht viel weg. Ich habe so eine Methode, dass ich schreibe, so 250 Wörter sind so Pi mal Daumen eine Seite, 500, vielleicht auch mal 750 oder 1000 Wörter, dann springe ich zurück, gehe da nochmal drüber, das ist auch gleichzeitig mein Korrekturdurchlauf und bei diesem zweiten Vorgang, das ist für mich so ein bisschen wie Schwung holen. Ich lese also das, was ich schon geschrieben hatte bis dahin, korrigiere das und versuche dann aus dem Schwung raus gleich weiter zu schreiben. So, und danach packe ich es auch nicht nochmal an. Also dann gehe ich nicht nochmal zurück, gehe auch nicht nochmal über das gesamte Buch drüber am Schluss oder so. Dafür habe ich ja dann meine lieben Testleser, die dann sagen, hier, pass mal auf, das ist der Name der falschen Figur, der ist hier da reingerutscht, weil solche Dinge würde ich auch beim 10. Mal selbst lesen sowieso nicht sehen. Die Testleser, die sehen das mit frischen Augen, die haben völlig andere Perspektiven, die können mir auch sagen, du, diesen Absatz hier, der hat vielleicht für dich Sinn ergeben, aber was wolltest du uns denn eigentlich damit sagen? Dann gucke ich es mir an und denke, weiß ich auch nicht mehr raus.
Ja.
Aber das passiert auch eher selten und ansonsten, das ist halt meine Methode und da ersparst du dir auch so größere, also so 50 Seiten aus dem Buch dann nochmal rauszuschneiden und sowas, das, eigentlich nicht.
Wie stark hängst du jetzt am so Algorithmus? Also wenn du jetzt, was weiß ich, mal 2-3 Monate eine Weltreise machen würdest, und du würdest kein Buch veröffentlichen, wäre das schlimm?
Also erstens kannst du ja vorschreiben, also du könntest ja praktisch dann ein bisschen den Druck rausnehmen, indem du sagst, okay, der nächste Edel und Stein kommt jetzt mal einen Monat später, dafür kommt aber der zweite und ich bin die ganze Zeit nicht da. Das geht relativ gut mittlerweile bei Amazon, speziell wenn sich alles im Amazon-Ökosystem abspielt. Das heißt, da würde ich das auch meinem Amazon Ads Dienstleister mitteilen und der schaltet dann die Anzeigen auf das Buch, da muss ich auch nicht vor Ort sein. Das meine ich halt mit maximaler Unabhängigkeit. Ja. Ne? Also nicht im ideologischen, sondern im unternehmerischen Sinne. Ja. Ideologisch hänge ich an Amazon, unternehmerisch habe ich relativ große Freiheiten. Wenn du jetzt aber wirklich über längere Zeit weg bist, wird sich das natürlich schon bemerkbar machen. Aber nicht wirklich algorithmisch. Deine Stammleser sagen irgendwann, okay, gibt's sie nicht mehr? Oh, whatever, lies ich halt was anderes. Also das ist, ja. So brutal ist es. Du hast natürlich Leser, die fragen dann und die sagen, nein, ich will immer erst den neuen Oliver Morris, bevor ich überhaupt irgendwas anderes anfacke. Aber das ist natürlich nicht der Großteil. Ja, ich meine, gerade so Kindle Unlimited Leser, da hast du eine relativ große Auswahl. Dann liest du halt, worauf du Bock hast. Und wenn du als Autor praktisch aktiv aus dem Spiel aussteigst für mehrere Monate und nichts Neues mehr lieferst, ich kann mir die Antwort auf die Frage immer in meinen Statistiken angucken, weil das war die Zeit, als ich bei den Verlagen war. Ich war vorher im Self-Publishing. Da war die Kurve ganz nett. Mhm. Dann kamen diese, ich glaube, 4 Verlagsjahre. Das waren ja auch andere Vertriebswege, ne? Das war ja dann, also waren ja nicht mal meine Amazon-Zahlen, sondern da habe ich ja also in die Zahlen der Verlage reingeguckt. Und dann habe ich ja eigentlich 2022 wieder angefangen im Selbstverlag. So, und du siehst diese Lücke im Lebenslauf, wie man so sagt, die siehst du sehr gut in der Statistik.
Du hast ja auch noch einen eigenen Podcast. Der hat jetzt ein bisschen Pause gemacht. Um was geht's im Podcast?
Ich habe 2. Einen habe ich jetzt wieder als eine Art Archiv rebootet. Das ist ein Podcast, wo ich mich mit anderen Menschen aus, sagen wir mal, der Buchblase, so heißt übrigens auch der Podcast Buchblase, unterhalte, also viel Autorinnen und Autoren, aber auch so Dienstleistern, zum Beispiel auch der Jan von bücherbesserverkaufen.de, der meine Amazon-Ads gestaltet, der ist da auch mal zu Gast, oder der Alex von Textschein, was ein KI-unterstütztes Korrekturprogramm ist, solche Sachen. Das habe ich jetzt, stelle ich jetzt wieder so peu à peu als Archiv online, weil mich Menschen halt gefragt haben, was ist damit? Warum hast du das alles rausgenommen? Und ich werde da jetzt aber keine weiteren Folgen erstmal produzieren, aber das kommt jetzt wieder online. Und dann starte ich am 26.06. mit was ganz Neuartigem, zumindest nach meiner Kenntnis. Und das ist im Endeffekt eine Art Mischung aus einem Hörbuch und einem Podcast. Also es ist belletristisch. Es ist aus dem Bereich Mystery, Horror, spielt im Mittelalter des ersten Jahrtausends und ist der Versuch, diese großen weißen Flecken, die wir in der Geschichte dieser Zeit haben, bin so ein bisschen auch im Mittelalter interessiert, das sind ja fast 1000 Jahre, wo wir in großen Zeitabschnitten keine Ahnung mehr heute haben, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und in diese Flecken habe ich so ein bisschen rein operiert, ein mystisches Horror Background, eine Erklärung. Es geht sehr viel um Reliquien, katholische Kirche, Dämonen, solche Sachen. Und die Idee ist halt einfach, das basiert halt schon auf historischen Ereignissen, die stattgefunden haben, an Orten, die tatsächlich existiert haben, aber wo man zum Beispiel nicht genau weiß, warum, das ist der Inhalt der ersten Staffel, warum ist das Kloster abgebrannt? Und ich habe halt eine Erklärung, wie es höchstwahrscheinlich nicht war, die aber zeitlich exakt in die historisch überlieferten Fakten passt. Und das ist auch so ein kleines Ding von mir, so Alternate History in ein neues Gewand zu bringen. Das ist mein zweiter
Podcast. Dann als Podcast oder brauche ich denn also ein Hörbuch-Abo irgendwo oder wie funktioniert
das? Nee. Das wird es komplett kostenlos geben als Podcast. Darf ich Schleichwerbung machen?
Ja, klar.
Ich mach's jetzt mal. die Adresse wäre sigulum.de und da gibt's dann den Link zu all den Distributoren, wo es auch den Podcast da kostenlos zu hören gibt. Also überall, wo es Podcasts gibt.
Die Folge kommt auf jeden Fall dann nach dem Release raus, 26.06. Dann kann ich sie auch direkt verlinken, ist ja auch kein Ding. Also,
ja, ist ja auch nicht mehr so lang.
Du hast mir im Vorgespräch noch gesagt, dass du, glaube ich, ab 2027 einen Monatsrhythmus fahren möchtest bei Edel und Stein oder beziehungsweise dann im Wechsel mit der Nika, der neuen Ermittlerin, die auch in Berlin spielt und die sich dann vielleicht ja auch mal treffen alle. Ich weiß nicht, der Gerichtsmediziner, der war jetzt, glaube ich, schon zu Gast sozusagen.
Also,
dann hast du trotzdem noch Zeit für diese Podcast-Thematik.
Oder? Ja, also das ist, wie du schon gesagt hast, kommt das im Wechsel. Das spielt ja auch im selben Universum sozusagen. Also nicht der Podcast, das ist komplett anderes Universum. Das wäre strange auch.
Berlin und Dämmerung.
Genau, aber Mittelalter und 1000 noch was Jahre später eher jetzt nicht so. Also für mich ist das momentan so, dass ich auch den Podcast gewählt habe, weil es ein schnelleres Format ist. Also jede Folge sind so etwa 3000 Wörter. Ich irgendwie das lustig fand, das wieder selbst einzusprechen. Nach vielen Überlegungen, Alternativen und so, habe ich gedacht, ich setze mich mal hin und raste da mal selbst komplett aus. Man kann mich dann auch in Dämonenstimmen sprechen hören. Alles komplett ohne Effekte übrigens. Also das ist wirklich rein erzählerisch. Es ist wie ein Hörbuch. Mein Gedanke ist, dass ich das dann immer so zwischen den Büchern schreibe. Also ich schreibe einen Thriller, mache 2-3 Folgen für den Podcast, schreibe den nächsten Thriller, 2-3 Folgen Podcast, blablabla. Weil ich einfach Bock drauf hatte, auch immer habe. Ich habe auch so eine Fantasy-Reihe, die Age of Stone. Thriller liebe ich, ist großartig, einfach Menschen überraschen und diese Kriminalfälle, ich finde das klasse. Ich mag aber auch noch andere Sachen und ich muss dann immer mal noch was anderes tun. Und da jetzt die Fantasy-Reihe abgeschlossen ist nach 8 Bänden, habe ich schon seit längerer Zeit überlegt, was ich als nächstes mache. Und das ist jetzt da rausgekommen, weil es ein spannendes Format ist. Es gibt, wie gesagt, meines Erachtens nicht so viele Podcasts überhaupt, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, die tatsächlich Storytelling machen. Es gibt welche, die das dann so unter diesem so Found-Footage-mäßig machen. Das ist auch sehr spannend, höre ich auch sehr viele. So ähnlich ist das hier auch. Also die Grundstory ist, dass halt verschüttete Manuskripte gefunden werden, aber dann kommt eine erzählerische Story. Also nicht so dieses Manuskript über 1:1 Übersetzungsformat, sondern tatsächlich eine Story. Und das ist im Endeffekt, kannst du es dir vorstellen, wie eine Netflix-Serie zum Hören. Und da ich nicht über die organisatorischen Mittel verfüge, mal eben eine Netflix-Serie zu drehen hier bei mir im Garten, wäre auch lustig. Aber aus einem anderen Grund habe ich gedacht, ja, was kann ich denn machen als Einzelperson? Again, maximale Unabhängigkeit. Und das war halt dieses Podcast-Format. Und ich habe aber keine Ahnung, wie das... Ich fange mal wieder bei Null an.
Einfach mal machen. Ja, braucht man als für die Abwechslung. Apropos, Netflix, hat da mal jemand angefragt, um die Reihe zu verfilmen?
Bislang nicht, ne.
Wärst du da abgeneigt?
Nö, ich nehme den Check gerne. Also ich hab das schon ab und zu auch in der Buchblase mal gesagt, zu dem Thema Film habe ich einfach die Meinung, ich möchte niemandem reinreden in ihr Handwerk und möchte auch nicht reingeredet bekommen in meinen. Das heißt, wenn jemand den Stoff kauft, dann würde ich mich natürlich freuen. Würde ich vielleicht auch mal bei Insta einen Post machen oder so. Und ansonsten würde ich aber einfach nur hoffen, dass er gut verfilmt wird, transportiert wird auf ein anderes Medium, aber der Job ist ein ganz anderer als der, den ich mache. Ich denke mir Geschichten aus. Ein Drehbuchautor, ein Regisseur setzt eine vorhandene Geschichte, wenn es nicht ein Originaldrehbuch ist, in ein anderes Medium. Und das kann gut werden, das kann schlecht werden. Das hat aber jetzt weniger mit mir selbst zu tun. Also ich bin nicht abgeneigt, ich bin aber auch nicht super scharf drauf, dass ich jetzt denke, man wird es halt oft gefragt, na, gibt's denn deine Bücher auch als, sind die schon verfilmt worden? Ich finde das kein Ritterschlag. Also ein gutes Buch ist ein gutes Buch, Punkt. Und ein guter Film ist ein guter Film, Punkt. Und es gibt super Filme zu furchtbaren Büchern und es gibt eine Menge sehr schlechter Filme zu guten Büchern. So, also das ist einfach nicht mein Job. Ich habe damit, ich kenne ein paar Drehbuchautoren, aber damit hört es dann auch schon auf.
Und mir hat noch keiner angefragt, dann ändert sich vielleicht der Podcast. Ja. ja, das war jetzt eine wirklich super interessante Reise. Mir ist noch was eingefallen, das habe ich vorhin vergessen zu fragen. Werden die Bücher eigentlich schon auf Englisch übersetzt oder denkst du, das ist interessant? So Berlin ist ja jetzt im englischsprachigen Raum auch sehr bekannt und beliebt. Macht das Sinn? Gibt es das?
Also ich bin gerade am Anleiern mit einer Foreign Rights Agentur einen Vertrag vielleicht zustande zu bringen. Das ist aber alles noch nicht so in dem Topf, wo es kocht. Das auf eigene Kappe zu übersetzen, ist schwierig, weil entweder sehr teuer oder sehr schlecht. KI ist halt einfach, da musst du wirklich nochmal sehr, sehr drüber gehen. Und ich sehe offen gestanden im englischsprachigen Markt, darauf zielt es ja wahrscheinlich ein bisschen ab, nicht so das Riesenpotenzial für eine deutsche Reihe, völlig, also die Ermittlungsstrukturen, die Polizei, das ist alles völlig anders.
Ja.
Und ich glaube, gerade amerikanische Leser haben ja genug amerikanische Autoren, die auch wirklich qualitativ absolut top liefern. Die sind jetzt nicht direkt unterversorgt und fragen, wo ist denn jetzt ein deutscher Autor, der mir mal einen Krimi aus Berlin erzählt? Und dafür weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Im Fantasy vielleicht schon eher, weil das viel ortsunabhängiger ist, aber auch da hast du mit, das ist ja mit Übersetzung nicht getan. Du musst ja dann komplett dich mit dem amerikanischen, englischen Markt befassen. Das wird schwierig. Vielleicht ist es realistischer, da im europäischen Ausland was zu machen, aber ich bin da irgendwie nicht so involviert, dass ich das alles selbst machen möchte, also mit Übersetzungen und so weiter, da kommunizieren. Ich werde einfach in Abständen immer mal wieder foreign rights Agenturen anfragen. Du hast ja durchaus als jemand wie Oliver Morris so ein paar Zahlen auf Amazon, wo die sagen, okay, das ist jetzt nicht ein Typ, der sein erstes Buch schreibt und gleich wide in die ganze Welt damit gehen möchte, sondern der scheint schon ein bisschen in der Realität verankert zu sein. Könnten wir unter Umständen uns vorstellen, zu arbeiten. Also das ist gerade so ein bisschen in der Mache. Man wird sehen.
Ich bin sehr gespannt. Also ich werde auf jeden Fall alles, was wir besprochen haben, ja, verlinken in den Shownotes. Deine ganzen Bücherprojekte, natürlich nicht alle Bücher, sondern so ein bisschen Übersichtsseiten, Autorenseite, dann das neue Format, was du gesprochen hast.
Ja.
Und was wir sonst alles besprochen haben, wahnsinnig. Ich bin auch sehr gespannt, dann nächste Woche geht es dann weiter. Wie viel hast du jetzt schon vorgeschrieben? Also du hast gesagt, 20 kommt ja jetzt raus bei Oliver Moros und Edelstein, 21 auch schon fertig.
Nee. 21 gibt es ja schon zum Vorbestellen mit Cover und Klappentext. Und der Klappentext ist auch alles, was ich von der Geschichte weiß.
Okay. Also, wann fängst du damit an? Im Juli irgendwann.
Was haben wir denn jetzt? Nö, da ich jetzt mit dem Podcast-Aufnahmen durch bin, werde ich schon so die nächsten Tage exakt auch mit diesem Buch, mit Band 21 anfangen. Danach dann wieder ein bisschen Podcast, dann Nika Wolf und dann mal sehen, wann das Jahr zu Ende ist. Aber so, das ist die Idee.
Wie lange kannst du diese Pace aufrechterhalten? So lange, wie es Spaß macht, wahrscheinlich einfach.
Ja, absolut. Also ich bin absoluter, um mal einen geschätzten Kollegen zu zitieren, ein Lustschreiber. Klingt ein bisschen seltsam, aber heißt nur, dass ich, wenn ich mal wirklich sage, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, man muss da unterscheiden zwischen Prokrastination und das ist einfach eine schlechte Woche. Das gibt es halt auch. Ne? Dann sage ich, du, pass auf, Rucksack auf, gehe ich eine Woche wandern. Und dann komme ich zurück und dann habe ich in der Regel Schreiblust. Wenn ich ein halbes Jahr keinen Bock auf Schreiben hätte, dann würde ich wirklich anfangen, mir Gedanken zu machen. Kann ja auch sein, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht wird es Zeit für was anderes, für das Nächste. Whatever, im Moment ist es nicht so. Aber diese durchgetaktete Timing von den Bänden, das klingt jetzt organisierter, als es ist. Das ist für mich nur einfach ein Arbeitsablauf, der sich als sinnvoll und so gezeigt hat, dass es mir Spaß macht. Das heißt aber nicht, dass ich einen Monat lang, und da muss das Buch fertig sein, und dann zwei Wochen für einen Podcast, dann muss es fertig sein. Das zeigt nur, was wonach kommt. Mhm. Und das Buch, das zu schreiben, dauert so lange, wie es halt dauert. Also da bin ich nicht an irgendwelche Zeitvorgaben gebunden. Ne? Das dauert halt, wie es dauert.
Von meiner Seite kann ich dir sagen, dass ich noch hoffe, dass du lange das machen wirst, weil ich finde es sehr spannend und dann hat es mir jetzt auch die Podcast-Aufnahme ermöglicht. Dann vielen Dank auch dafür und für den Einblick in dieses, ja, was er jetzt auch sehr ausführlich erzählt, wie das Leben als Autor für dich so aussieht. Super interessant und vielen, vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg mit deinem Buchreihen.
Vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung und für die Wünsche. Ich gebe mir Mühe, auch weiterhin abzuliefern. Und bis bald.
Alles klar. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Ja, und das war sie auch schon. Die Folge 179 mit dem Alex Pohl alias Oliver Moros. Und ja, wie hat's dir denn gefallen? Ich fand's total interessant, weil ich habe ja auch immer Interesse, ein Buch zu schreiben zum Thema Bootstrapping. Da habe ich jetzt ja echt viel gelernt im Laufe der Jahre. Schreib mir doch gerne auch kurz, ob du das interessant finden würdest, wenn es ein Buch zu dem Thema geben würde. Wie hat dir die Folge ansonsten gefallen? Hast du Fragen an den Alex? Dann kannst du mir auch gern schreiben und ich leite ihm gern weiter. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis dahin und nächste Woche kommt der Stefan und der Michael Wirth. Die haben zusammen Riftmanagement.software gebaut. Also es geht mal wieder um eine Softwarefirma und zwar eine Vertragsverwaltung, Aufzugsinventarisierung für Aufzüge, ne? Und das hat mich ja total überrascht, wie man da in dieser Branche bisher undigital unterwegs war und wie die beiden, nämlich Schwiegersohn und Schwiegervater, das zusammen an den Markt gehen mit einer Software und das in den Markt bringen. Darüber ganz viel nächste Woche dann in Folge 180. Wir hören uns bis dahin. Lass gern ein Abo oder ein Like da. Mach's gut. Ciao, ciao.